IJKZ, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Babenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und endlich mal wieder Memo Jeftic.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir reden über No Other Choice von Park Chan-wook, der hat nämlich einen neuen Film gemacht. Ich bin Christian Eichler, hi. Memo, schön, dass du mal wieder da bist. Das wurde sich sehr oft gewünscht, kann ich sagen, von der Community. Mach doch mal wieder was mit Memo. Und dann dachte ich, jetzt, wo No Other Choice kommt, passt es ja auch gut. Wir haben ja das Park Chan-wook Special auch zusammen gemacht damals. Ich will aber, bevor wir dazu kommen, erstmal wissen, wie geht's dir so? Was machst du so? Was drehst du gerade so für Filme? Was ist los?
Mir geht's sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Okay, ich fange mal an mit... Was mache ich gerade? Ich bin ja Autor, Produzent von öffentlich-rechtlichen Dokus und ich arbeite an öffentlich-rechtlichen Dokus.
Cool.
Das ist eine sehr klare, distinkte Antwort, kann man nichts sagen.
Ich habe, eine Sache habe ich zu erzählen. Also es ist vieles gerade in der Mache, ich kann darüber noch nicht öffentlich sprechen, weil, kennt ihr ja das ganze Zeug. Aber ich habe mit einem Kollegen von euch, nämlich mit Christian Alt, den kennt ihr vielleicht, der ist ja auch Podcaster, der macht Darwin gefällt das. Ein Podcast über ungewöhnliche Todesfälle in der Menschheitsgeschichte. Und mit dem habe ich jetzt eine Sendung für den SWR produziert und ausgearbeitet. Und zwar ein Kulinarik-Format. Das hört auf den Titel 5 von 5. Und es geht darum, dass Christian will regionale Gerichte hier aus unserem rheinhessischen Gebiet in Perfektion nachkochen. Und aber er kann überhaupt nicht kochen. Und das heißt, er muss in jeder Folge so eine Odyssee zurücklegen und es sich von unterschiedlichen Menschen beibringen lassen, aber wirklich so von der Pike auf, also wo es wirklich darum geht, wie koche ich Kartoffeln zum Beispiel oder wie schneide ich Gemüse. Also es ist wirklich so ein ich nenne es mal so ein Legastheniker-Format und das startet jetzt im April, glaube ich, im SWR und auf dem YouTube-Kanal des SWRs und ist meiner Meinung nach sehr, sehr schön und sehr ungewöhnlich und speziell geworden.
Ja, du machst doch super, oder hast du bei viel so Koch-Content immer auch gemacht oder gerade zur Pandemie erinnere ich mich noch an sehr lange ausgeklügelte Stories, Instagram-Stories, die fast schon so eine Park Chan-wook Aufwendigkeit in der Form eigentlich hatten für dann, ich habe das und das Rezept gekocht.
Ja, danke.
Das liegt dir eben ein bisschen am Herzen,
für die
oder?
Freundlichen Worte. In so guter Erinnerung habe ich selbst nicht, aber das war diese eine goldene Phase in meinem Leben, wo ich wirklich Zeit hatte dafür im Lockdown. Und stimmt, da habe ich, und das war tatsächlich diese Instagram-Erfahrung damals, diese Stories, die ich gemacht habe, waren so ein bisschen auch die Blaupause für dieses Format. Also vor allem, was den Humor betrifft, weil wir haben versucht, so einen Humor hinzukriegen, den wir herzlich weird genannt haben. Und ich bin sehr gespannt, ich bin sehr auf das Feedback gespannt, ob uns das gelungen ist. Das war ziemlich viel Tüftelei, weil Weirdness ja oft eher in so einen Cringe-Humor geht. Aber wir wollten so eine wholesome Weirdness. Und Christian hat die auch sehr, 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 sehr schön transportiert und mitgebracht. Also es würde mich freuen, wenn ihr es euch mal anschaut und gerne auch mir Feedback gebt. Ne? Also ich meine jetzt euch zwei. Aber ich werde euch da informieren, wenn es dann soweit ist.
Mein erster Feedback-Gedanke, wenn er Legastheniker ist und kochen lernt, könnte man es Leckastheniker nennen.
Legastheniker, ja.
Deswegen arbeitet Lukas nicht beim Fernsehen.
Wobei, ja, ey, Mann,
wieder
read
Karriere,
the room,
nichts für
read
mich.
The room, das kannst du nicht machen.
Ich habe ja die Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein, die haben mal Worst of Chef Koch gemacht, Freunde von mir, und die haben dann auch eine Kochshow gehabt im Fernsehen. Und da hat dann, ich weiß gar nicht mehr, welcher Sender das war, Tele5, glaube ich, wo sie dann in irgendeinem Pitch irgendwen anders ausgestochen haben, bei denen eigentlich, glaube ich, klar war, dass sie die Show kriegen oder sowas, aber sie waren dann in dem Pitch irgendwie besser. Und da hat der Sender dann so viel dran rumgedoktert, dass dieser ganze Humor, den die reinschreiben wollten, quasi dann am Ende nicht drin war. Da gab es sogar so, wisst ihr, so die witzige Fernseh-Off-Stimme und so seltsame, witzige Geräusche und sowas. Also ja, es ist bestimmt gar nicht so einfach, da seine Vision irgendwie durchzusetzen.
Ja, das stimmt. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber das stimmt.
Okay, gut. Das behalten wir für uns. Ja, jemand, der seine Vision mal wieder umsetzen konnte, ist Park Chan-wook. Lukas, wie siehst du denn oder sahst du denn so diesem Film jetzt so entgegen? Ich glaube, Die Frau im Nebel, der deutsche Titel ist mir immer im Kopf. A Decision to Leave, warst du jetzt auch nicht so mega angetan, oder? Wie blickst du so gerade auf ihn?
Ja, das ist natürlich ein Filmemacher, der mich schon lange begleitet, über den ich viel gearbeitet habe. Ich habe ja zum Beispiel auch für Kepler 2 Booklets zu Mediabooks irgendwie geschrieben und dann auch nochmal mich für unseren Podcast zum Beispiel groß vorbereitet. Jemand, bei dem ich eigentlich dachte, ich wäre über ihn hinweg. Das wäre so eine Teenager-Erfahrung, der mich dann eben doch immer weiter begleitet hat. Und bei dem ich schon auch mit einer gewissen Irritation diese neue Rolle, die er jetzt im Filmbereich spielt, zur Kenntnis nehme, nämlich, dass er jetzt schon auch mit über 60 halt einfach in diese Rolle des Elder Statements gerutscht ist und diese Filme eine wahnsinnige Drucksituation haben. Zum einen natürlich auch, weil das südkoreanische Kino so ein bisschen kriselt und jede einzelne Veröffentlichung dort so die ganze lokale Wirtschaft jedes Mal aufs Neue retten muss. Also man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so Peter Jackson in Neuseeland, wo man auch das Gefühl hat, manche Filme entstehen nur noch, weil da eine Volkswirtschaft dranhängt. Und so stark ist es jetzt noch nicht, aber man merkt auf jeden Fall, dass das jemand ist mit großer Verantwortung. Und ich glaube, zu jemandem, der sonst ein Kino hatte, das so spielerisch war, das vor allen Dingen auch so provokant, transgressiv war, das so ein Eigenentwurf war, nachdem es eigentlich Jahrzehnte des Kinos, die mehr oder weniger so eher dünne staatliche Propaganda oder relativ plumpe Sozialprojekte waren. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig, ihn jetzt in dieser Rolle zu sehen, aber ich dachte bei dem Thema und bei der Vorlage, es passt eigentlich zu ihm, es passt zu den Dingen, zu den Fragen, die ihn immer beschäftigt hat, und ich war vor allen Dingen gespannt, No Other Choice, der Zwang, die Pfade, die Alternativlosigkeit, wie passt das zusammen mit einem Kino, das ja ganz oft mit griechischen Tragödien verglichen worden ist? Also wie kann man seine Form, die immer überdeterminiert ist, die immer Bilder, die wie in Stein gemeißelt sind, die einem sofort sich in den Kopf hineinpressen, wie passt das zusammen mit der Frage nach Entscheidungsfreiheit und nach Pfaden, die man durch das eigene Leben nehmen kann, auch unter Druck von, naja, zum Beispiel Wirtschaft, Kapitalismus, aber eben auch in diesem Fall, als ich ihn dann gesehen habe, zum Beispiel männliche Identität und Familienkonstellationen und so. Also das war halt einfach diese Grundfrage, die ich mir gestellt habe. Wie geht man mit diesem Spagat, mit diesen beiden Polen um?
Dieses Wort Alternativlosigkeit, ja, das große Merkel-Wort, da muss ich auch sofort dran denken, ja. Als es dann irgendwie als No Other Choice dann halt so mehrfach in dem Film irgendwie gesagt wird. Memo, du hast ja Park Chan-wook auch getroffen, mal interviewt. Ihr habt ja einen Film über südkoreanische Popkultur gemacht. Was hast du dir so erwartet von diesem Film jetzt?
Ich muss zugeben, ich mag seine Filme wahnsinnig gern. Darüber hatten wir auch zu Genüge in unserem Podcast damals gesprochen. Mhm. Und ich habe ihn ja auch dann eben interviewt damals für Die Frau im Nebel. Und zuvor hatte meine Frau in seiner Produktionsfirma gedreht, die ja wirklich ultra klein ist, wo auch nur irgendwie 2-3 Leute gearbeitet haben, glaube ich. Hat ja auch damals im Podcast erzählt, dass aber trotzdem dann die ganzen Kostüme aus den Filmen auf so offenen Kleiderständern, wie wir sie von Ikea kennen, rumstanden und das Ganze so ein bisschen als Lagerraum gedient hat. Aber hat ja nichts damit zu tun, wie ich jetzt auf diesen Film geblickt habe. Aber ich kann mich erinnern, dass ich erstmal desinteressiert war, was für mich an dem Sujet lag. Weil ich, als ich dann gehört habe, okay, da geht es dann so um Klassenfragen, arme Menschen, reiche Menschen, Chancen, Aufstieg, bla bla bla, ne? Hatte ich das Gefühl, okay, es gab in den letzten Jahren jetzt sehr, sehr viele Filme zu diesem Thema. Jetzt nicht nur in Bezug auf das koreanische Kino durch so einen Film wie Parasite, aber auch so Geschichten wie hier der Saltburn zum Beispiel. Und also es ist ja so ein Thema, das halt irgendwie in den letzten Jahren über der ganzen Filmindustrie halt als mögliches Sujet
fast
auch.
So ein Megatrend hat man fast das Gefühl.
Kein Trend,
so
weil es natürlich viele.
Lund
ja,
und
ja
so.
Genau, viele Menschen bewegt. Ne? Wir leben in der Zeit, wo dann sowas wie Eat the Rich dann plötzlich zu einem Kampfslogan geworden ist. Ja? Und einer, für den man sich nicht schämen muss oder vor dem man sich irgendwie verstecken muss. Und ich habe den Film dann eher geschaut aus einem Interesse, aus einem stilistischen Interesse. Ich wollte dann sehen, okay, wie kann Chan-wook Park so ein soziales, politisch aufgeladenes Thema mit einem Stil verbinden, der meiner Meinung nach bei ihm eher aus einem Genre heraus immer generiert wurde, ja. Also das Spiel mit Genre-Versatzstücken natürlich einlädt auch, sich auf einer stilistisch-ästhetischen Ebene auszutoben. Und hier haben wir etwas, was aus dem Leben gegriffen ist. Und wie kann man das vereinen, ja? Und ich war ganz erstaunt, als ich dann eben auf einen Film gestoßen bin, in dem es überhaupt nicht um die Frage nach Armut und Reichtum geht, sondern der eigentlich eine Bestandsaufnahme einer Mittelschicht ist, mit Themen, glaube ich, die auch sehr, sehr deutsch sind. Und das hat mich dann sehr überrascht und hat mich auch im Nachhinein auch wirklich sehr, sehr für den Film empfänglich
gemacht. Der Film ist, Lukas hatte das kurz schon so erwähnt, basierend auf einer Vorlage, also von Donald E. Westlake gibt es den Roman The Axe von 1997 und da geht es schon quasi um diese Thematik und der Film wurde auch schon mal zu einem Film und zwar hat Costa Gavras daraus den Film The Axe gemacht 2005, also ist jetzt quasi so die zweite große Verfilmung davon und es geht um einen Mann, Mansu heißt der, von Lee Byung-hun gespielt, eventuell kennt man den aus Squid Game, der in einer Papierfabrik arbeitet, da so aber so ein bisschen so ein höheres Team ist und eigentlich so ein ganz idyllisches Bilderbuchleben führt, Vater, Mutter, zwei Kinder, eigenes Haus und auf einmal dann gefeuert wird, als da Stellen gestrichen werden müssen, no other choice, da hören wir das zum ersten Mal so richtig, eine gab es hier anscheinend und der sich dann entscheidet, nach so einer längeren Arbeitslosigkeit und auch einem Job, der kaum was einbringt, also einem anderen, der aber nicht in der gleichen Industrie ist, der nicht dieses Mittelstandsleben halten kann, dann wieder in die Papierindustrie, in so eine wichtigere Rolle da rein zu wollen. Und als das nicht so richtig funktioniert, entschließt er sich quasi dafür, sich so als selber, als Fake-Unternehmer auszugeben, schaltet eine Anzeige in der Zeitung, um zu schauen, wer sind eigentlich hier so meine Mitbewerber und wer könnte mir diesen Job streitig machen. Und dann gibt es natürlich noch die Person, die sitzt gerade auf dem Job, die muss ja eigentlich auch weg. Also eigentlich muss die weg und es müssen die Leute weg, die den Job an meiner Stelle kriegen würden und dann entscheidet er sich, die auszuschalten. Wir haben das im Pencast immer, deswegen war ich jetzt sehr belustigt, als ich daran wieder denken musste, immer, man verliert alles, rastet aus, dieses Genre von Film, das es immer mal wieder gibt. Und wir sehen hier so in verschiedenen Vignetten einerseits halt, wie dieses Leben, also sein Leben immer weiter zerfällt und das der Familie und der Familienmitglieder. Und dann, wer eigentlich diese anderen Typen sind, wie leben die, was machen die, wo spiegeln die ihn vielleicht und wo auch nicht und wie können dann diese Morde stattfinden. Und der Film hat so einen ganz seltsamen, saturierten Look. Also wer vielleicht gehofft hatte, dass Park diese Formspielerei von Decision to Leave vielleicht so ein bisschen zurückfährt, der würde ich sagen, hat Pech gehabt. Also hier ist wirklich, was so Kamera-Blocking, Bewegung angeht, alles irgendwie auf 12 gedreht. Also Handkamera landet auf einmal auf einem Kran, Schnitt, wir haben wieder so eine Ameisenperspektive, dann ein Dolly-Shot wieder durch den Raum. Ich musste sehr lachen tatsächlich, als an einer Stelle, als der eine Pistole hält, tatsächlich so völlig ohne Grundfragezeichen, so eine Videospiel-Ego-Shooter-Perspektive mal ganz kurz zu sehen ist und dann geht es auch schon weiter. Ganz oft haben wir so Smartphones abgefilmt, die dann auch hin und her geschoben werden, wo man sich fragt, wie genau ist die Kamera hier jetzt ausgerichtet, warum sehen wir da die Spiegelung nicht und so. Und wir haben auch bei dem Film, was so klassische Meister natürlich immer ganz gut können und was fast, finde ich, ein bisschen verloren gegangen ist heute im Kino, irgendwie so einen atmenden Naturfilm. Also es geht irgendwie um Bonsai-Bäume, um Wälder, die Blätter fallen, der Regen prasselt hinunter. Also wir sehen, er will Kino hier machen auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es ihm gelungen ist. Memo, wie fandst du denn jetzt das, was wir hier so gesehen haben?
Sehr gut. Das ist so eine große Frage.
Ja, genau. So ich steige immer gern so offen ein und gucke dann mal so, wie wir landen. Aber man hätte natürlich auch spezifischer
fand ich das sehr, sehr gut. Ich versuche es mal so einfach wie möglich zu formulieren. Was mir gut gefallen hat an dem Film, ist, dass zum einen, glaube ich, das Thema als solches eine wahnsinnige Identifikationsfläche bietet, weil wenn ich mich so umschaue jetzt in meinem sozialen Umfeld, ist dieses Thema des sozialen Abstiegs eine unglaublich mächtige Angst, die Menschen sehr bei Stange hält. Ich rede nicht von Abstieg in die Armut. Also es ist nicht dieses Parasite-Ding, dass man irgendwie mit den Kakerlaken im Erdgeschoss beziehungsweise im Kellerloch lebt und irgendwelche Pizzakartons, sondern eine Abstiegsangst in Form, dass man das Disney-Plus-Abo nicht mehr halten kann. Oder wie jetzt in dem Fall den Cello-Unterricht für die Kinder nicht mehr bezahlen kann. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr akutes Thema und dass er es eben daraus schafft, eine dann doch irgendwie noir-artige, ja, im Grunde wird er ja zu einem Serienmörder, Geschichte zu erzählen, ohne ihn aus den Augen zu verlieren, weil er diese glaube ich, diese Angst, also er hat da durchaus einen humorvollen Blick auf diese Ängste, aber er nimmt sie auch ernst und er verkauft seine Figur nicht, weil ich glaube, Chan-Wook Park weiß, dass das eine Angst ist, die jetzt, auch wenn man sie irgendwie als lächerlich betrachten könnte, eine im Grunde ganze Länder umtreibt. Und es fällt mir so ein bisschen schwer, diese Frage zu beantworten, weil dieser Film einfach auch so vielschichtig ist und da so wahnsinnig viele, meiner Meinung nach, richtige und gute Entscheidungen drinstecken, wie zum Beispiel, dass er auch diese Figur niemals verkauft, ja, also dass er sie niemals quasi vollkommen der Lächerlichkeit preisgibt, sondern dass man diese Ängste irgendwie nachvollziehen kann und sogar dessen Frau irgendwann zu einer Art Komplizin wird. Er hat ja immer Angst, dass seine Frau es rausfindet und er versucht, sie zu verstecken. Und ich glaube, es wird niemals wirklich ausgesprochen, dass sie weiß, was im Hintergrund passiert. Aber klar, auch sie ist eine Gefangene dieses Systems, in dem es darum geht, vor allem seinen Status zu halten. Wenn man ihn einmal erreicht hat, gibt es keinen Weg zurück. Man hat vielleicht auch keine andere Wahl, als zu gehen. Und das Ganze dann aber ja zu so einem wunderschönen Abschluss bringt, nämlich der Frage, wofür das alles, ja? Also wofür? Weil es geht ja, auch der Job ist ja auch ein Status. Ich meine, es ist ja nicht nur dieses Haus, in dem sie leben, ja, das es zu erhalten gibt und alles, sondern auch der Job muss ja erhalten werden und da, wo man gelandet ist. Und dann in so einer unglaublich galligen, ja fast schon in so einem traurigen Bild zu enden, das kann man vielleicht spoilern, er schafft es ja, er kriegt ja das, was er möchte. Vielleicht, weil er keine andere Wahl hat, als es zu bekommen, was er will in diesem System. Und es ist ein enormer Preis, der am Ende für sehr, sehr wenig bezahlt wurde. Und ja, also das sind so jetzt so ADHS-mäßig rausgehauen, sage ich mal, die Gründe, die den Film für mich einfach zu einem sehr, sehr guten Film gemacht haben. Aber ich denke, wir werden auf die einzelnen Aspekte, ihr habt da sicherlich was vorbereitet, wo wir dann alles schön strukturieren können.
Geht so, ich hoffe, wir kommen da. Aber ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen automatisch drauf, weil der Film natürlich wirklich erstaunlich voll ist, finde ich. Also ich habe mir heute auch nochmal ein zweites Mal angeschaut und dann gedacht, ach ja, das war da alles drin, ist ja irgendwie interessant. Und gleichzeitig hatte ich beim Schauen so das Gefühl, ich komme irgendwie nicht rein, ich weiß irgendwie gar nicht genau, was er so von mir will. Also ich fand das schon eine sehr seltsame, auf jeden Fall auch Erfahrung, diesen Film zu schauen. Er hat mich aber tatsächlich auch in so einer Phase der großen beruflichen Unsicherheit gerade getroffen, die seit einer Weile so ein bisschen losgeht, wo ich auch so ein bisschen überlege, wie ist das mit den verschiedenen Sachen, die du machst, wie zukunftssicher sind die tatsächlich so, ne? Wo man auch schon, was ich eigentlich nie gemacht habe, weil sich jeder Job aus dem nächsten ergeben hat, jetzt auch anfange, Stellenausschreibungen zu lesen, bei der Hälfte denke, dafür bin ich nicht qualifiziert und ich will sie eh nicht machen, so ungefähr. Also das ist schon, sehe ich auf jeden Fall auch. Gleichzeitig könnte man natürlich sagen, dass dieses Angst vor Statusverlust der Mittelklasse natürlich was ist, was wir auch oft einfach schon in Filmen so sehen. Lukas, wie fandst du das denn?
Nicht gut. Ich dachte, gebe mal so eine Memo-Antwort, ja, die dann auch erstmal im Raum steht. erstmal landen lassen. Nein, ich würde sagen, das ist schon, was hier beschreibt, alles richtig. Die Analyseebene, die gesellschaftliche Beschreibungsebene ist auf jeden Fall die richtige. Eine Mittelschicht, eine obere Mittelschicht, die Angst vor dem Abstieg hat und die Gewalt, die davon ausgeht, ist wahrscheinlich etwas, das noch unterthematisiert ist. Wir haben das vielleicht gelegentlich im Trump-Amerika, wenn dann irgendwelche Jetski-Läden-Besitzer mit der Waffe vor ihrem Eigentum sitzen und man merkt, die Gewalt entsteht auch da, wo Leute um jeden Preis ihren Besitzstand wahren wollen. Auch wenn das vielleicht ein triviales Leben, vielleicht auch ein vulgäres Leben ist von außen betrachtet. Und das ist hier nicht mal mehr so. Also es geht ja auch um ein Leben, dass so eine gewisse Sophistication, dass eine Qualität, eine Taktilität einfach mit sich bringt. Und ich glaube, diese Grundstruktur, der Grundgedanken, das ist im Grunde, sagen wir auch, so eine zwischenmännliche Rom-Com ist. Also, dass es so eine Art Geschichte über scheiternde menschliche Verbindung ist. Ich finde, es gibt einen ganz schönen Moment in der ersten Adaption von Costa Gavras, da ist der Schuhverkäufer, der zweite Tote, ein Herrenausstatter und sie sitzen zusammen, der Mörder und er, in einer Umkleidekabine und die Spiegelung der Umkleidekabine strecken sich so ins Unendliche, weil wir wissen, das sind Menschen, von denen gibt es viele, von denen gibt es da draußen Tausende. Und wenn es in diesem bestimmten Liebhaberbereich des Papiers vielleicht nur 3 oder 5 gibt, je nach Film, gibt es da draußen Tausende verschiedene Menschen, die auf dieser Ebene Handarbeit schaffen, die irgendwas Physisches, Greifbares erschaffen, manufakturartig, das dann in genau die Art von Mittelschichtsexistenzen eingegliedert wird, die wir eben hier vorher visuell so oft beschrieben sehen. Und das heißt, jeder Mord ist eigentlich eine scheiternde menschliche Verbindung. Das ist so eine Art, ein Akt negativer Solidarität. Das ist der das Scheitern von Verbindungen, die sich eigentlich aufdrängen. Ich glaube auch, Park Chan-wook sagt uns ja die ganze Zeit, guckt, wie ähnlich diese Menschen sind. Sie haben dieselben Mantren und sie müssten sich eigentlich, weil sie dieselben Interessen und dieselben Beziehungen und dieselbe Art zu leben haben, die Hände reichen und feststellen, okay, es gibt andere Feinde, aber nein, das scheitert. Und das finde ich theoretisch gut, nur habe ich dann schon auch das Gefühl, es hält mich sehr auf Distanz, es hat mich vollkommen kalt gelassen und ich teile natürlich auch viele der Sorgen, die hier beschrieben werden. Nicht, dass ich wahnsinnig viel zu verlieren hätte, aber man hat immer mehr, als man eigentlich denkt, weil man doch sehr weit eben von dem Abgrund entfernt ist und gleichzeitig weiß man darum, dass man ganz schnell fallen kann. Und trotzdem hat mich das überhaupt nicht berührt und ich glaube, es liegt zum einen daran, dass, finde ich, der Mittelteil sehr konfus ist, dass der Film, Memo hat es sehr positiv formuliert mit vielschichtig, ich würde sagen, dieser Film ist wahnsinnig überfrachtet, voll mit zusätzlichen Bewegungen und so und ich habe das Gefühl, das versucht dann Park Chan-wook alles aufzufüllen, alles lebendig zu halten mit seinem Stil, Kunst, die Vergegenständlichung des Willens als Objekt und Darbietung, wir haben in unserem großen Podcast über Park Chan-wook darüber geredet, es geht um Wille und hier fallen dann, glaube ich, würde ich sagen, metaphorisch der Will des Regisseurs zu gestalten, zu formen, zu erobern und irgendwie halt Bilder zu schaffen, die in Erinnerung bleiben, zusammen mit der Sehnsucht einer Figur in irgendeiner Form auch Bestand zu wahren, weitermachen zu können, auf der Ebene kreativ und künstlerisch oder sagen wir zumindest so handwerklich zu sein, wie er das vorher war. Und ich habe mich in dieser Mitte sehr verloren und habe nicht verstanden, warum manche Sachen so elaboriert aufgedunsen werden. Und ich kam in die Tonalität, die natürlich immer gleichzeitig Schrecken und Humor so als seine Art Seiltanz inszenieren möchte. Es geht ja auch um die Lächerlichkeit dieser Männer, die nicht loslassen können von dem Status, von dieser Ernährerrolle, die nicht hingehen können und sagen, ich mache jetzt das Musikcafé, die nicht hingehen können und sagen, ich mache jetzt Bonsai oder sowas professionell oder begnüge mich einfach halt mit dem Warenhausjob oder mit dem Lieferjob. Also in The Ex von Costa Gavras liefert er auch Pakete aus. Ich glaube, das macht er hier so ähnliches auf jeden Fall in so, es ist alles so ins Moderne übertragen, das finde ich ganz lustig, wenn man so beide Varianten hintereinander schaut. Beim einen wird dann irgendwie das Kabelfernsehen gekündigt und beim anderen irgendwie Netflix oder so. Aber irgendwie verliert es denn mich im Mittelteil und es scheint mir alles vor allen Dingen, das war dann, was ich nachher gedacht habe, es ertrinkt in so einer Eindeutigkeit. Hier ist eigentlich nichts, was noch irgendwie eine Dissonanz bei uns auslösen kann, weil es ist alles so klar. Also wenn wir das große Finale haben, wenn wir merken, wie sinnlos das alles war am Ende, wie Memo beschrieben hat, dann ist das aber auch eine Erfahrungswelt, dann ist das ein Szenario, das uns allen wahnsinnig vertraut vorkommt. Und da frage ich mich, erzählt denn Park Chan-wook nicht letztlich von einem Szenario, das eigentlich auch wieder in der Luft ist und zementiert dieser Film nicht eher genau diesen Pfad? Gibt er sich nicht der Alternativlosigkeit hin, dem Zynismus, wie das Park Chan-wook oft vorgeworfen ist, den er eigentlich irgendwie bekämpfen will? Das war die Frage, die ich mir am Ende gestellt habe und ich wäre gespannt, wie eure Antwort auf die Frage ist.
Das finde ich eine gute Frage, weil ich auch so dachte, also auch in dieser Situation oder gerade so ein bisschen down irgendwie, was diese ganzen Perspektiven angeht, dann habe ich auch so mich gefragt, okay, warum connecte ich so schlecht mit diesem Film irgendwie so, ne? Also müsste der Film mir vielleicht nicht auch irgendwie eine Art Hoffnung geben oder irgendwie irgendwas anderes? Warum hält er mich irgendwie so an Armeslänge so ein bisschen von sich entfernt tatsächlich oder ist in seinem Zynismus mir quasi auch nicht überdreht genug, dass ich das irgendwie, dass ich da so lauthals lachen muss oder so, sondern warum sehe ich den so komisch irgendwie vor mir? Und ich glaube, eine Sache, die du gesagt hast, stimmt oder habe ich auf jeden Fall auch so gesehen. Der Film ist ganz reich an Symbolik, also man kann sehr, sehr viel jetzt hier sagen, wofür stehen bestimmte Dinge hier drin, aber es sind auch erstaunlich viele. Also wir haben irgendwie diese Papierindustrie, dieses Haptische, wir haben die Bonsai-Bäume, wir haben haben den Wald tatsächlich und die Natur, wir haben aber auch Schlangen und Aale, wir haben den Zahn, der gezogen werden muss und so. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, bei denen wir immer so merken, okay, hier ist noch ein Symbol, hier ist noch irgendwas, was hier irgendwie eingeführt wird.
An der
wird.
Schlange und hängt auch noch so was Biblisches drin, das ist auch eine Hiobsgeschichte.
Genau, ich fand interessant, Stefan Fasold, der ja Kino Korea macht, wo wir alle, glaube ich, schon zu Gast waren auch, der ja auch hier schon oft zu Gast war, der hat auch Park Chan-wook ja interviewt in Korea und musste das aber jetzt ganz lange so zurückhalten, das Interview. Es war irgendwie letztes Jahr im September oder so und jetzt konnte das rauskommen, wo der Film raus ist und das habe ich mir angehört. Und da fand ich auch so interessant, dass der Film fängt ja an mit dieser Symbolik, die Familie ist noch zu Hause, der hat schon den Aal geschickt bekommen von der Firma. In diesem Geschenk merkt man aber, irgendwas stimmt wahrscheinlich nicht, der wird den Job vielleicht verlieren. Umarmt nochmal seine Familie und dann sehen wir so, der Sommer ist zu Ende, der Herbst setzt ein, die Blätter fallen vom Baum, sogar der Himmel verdunkelt sich tatsächlich, also der Film hat wirklich solche auf visueller Ebene fast so magisch-realistische Momente und man guckt es halt so und denkt sich so, ja okay, hier soll mir jetzt erzählt werden, hier ist eine Zeit der Blüte und das blüht jetzt ab, das geht jetzt zu Ende und genau das gleiche sagt Park Chan-wook auch in diesem Interview, dass er sich das so gedacht hat und da habe ich manchmal das Gefühl, so viel Lärm um nichts ein bisschen. Mhm. Also er macht ganz, ganz viel und ich habe so das Gefühl, es ist wie wenn dir jemand, weiß ich, das Telefonbuch vorliest und so Feuerpoi währenddessen macht und fragst dich manchmal so ein bisschen so, warum jetzt noch dieser visuelle Gag? Warum brauchen wir jetzt noch diesen Shot? Wir sind natürlich alle Leute, die sagen, Filme müssen eine Form haben, die irgendwie interessant ist, aber hier habe ich tatsächlich auch so das Gefühl gehabt, dieser Überfrachtung bis Verwirrung. Und da würde mich bei dir interessieren, Memo, wie hast du das so gesehen? Also dieses krasse Überladene, was der hat, dass man wirklich bei jedem Shot denkt, hier wollte er jetzt irgendwie eine interessante Art finden, das einzufangen, weil ich einerseits davon verwirrt wurde, andererseits aber auch finde, dieser Prozess, wenn man so Richtung Rock Bottom geht und einen neuen Job finden muss, ist auch irgendwie ein bisschen so, dass man 1000 Informationen liest und immer hier kommt was Neues und da kommt was Neues und es ist ganz schwer, wenn man einmal so diese gesellschaftliche Rolle verlassen hat, eine neue wieder zu finden. Also da kann ich das vielleicht so ein bisschen produktiv für mich auch machen, dass der Film so wahnsinnig, was die Form angeht, so wahnsinnig überladen ist. Wie fandst du das?
Also ich kann die Gefahr verstehen, dass wenn man einen Film macht, im Grunde einen Unterhaltungsfilm mit einem sehr starken Subtext, über den haben wir jetzt auch schon zu Genüge gesprochen, dass dann natürlich die Gefahr besteht, dass der Film vor allem an seinem Subtext gemessen wird. Und wenn dieser Subtext nicht der Komplexität standhält, die du gerade einforderst, weil du vielleicht sehr, sehr informiert bist, weil du sehr belesen bist in diesem Thema, dann verliert der Film. Diese Gefahr sehe ich und dieser Gefahr ist zum Beispiel auch ein Film wie Saltburn zum Beispiel. Deswegen ist Saltburn für mich ein gescheiterter Film. Ich habe aber so jemanden wie Chan-wook Park durchaus immer auch als einen sehr, sehr kommerziellen Filmemacher wahrgenommen. Der es irgendwie geschafft hat, schon immer auch sehr konfuse Storylines, die erzählerisch, also rein dramaturgisch gesehen, voller Gimmicks und Twists und Turns sind und dazu neigen, auch sehr, sehr starke Zäsuren zu setzen. Das Ganze aber immer zu verpacken in etwas, was halt sehr gefällig für das Publikum ist. Also ich finde, No Other Choice fühlt sich für mich nicht groß anders an als The Handmaiden zum Beispiel, der auch überladen wirkt und von mehr oder weniger von Storyline zu Storyline wechselt und Zeitebene zu Zeitebene und teilweise auch die Genres innerhalb des Films halt gewechselt werden, von einem Crime-Stoff zu einem Erotikfilm und das Ganze ist schon auch glaube ich, eine seiner Methoden, um im Grunde ein Publikum bei Stange zu halten, ähnlich wie auch koreanische Popmusik funktioniert, wo das Intro aus einem anderen musikalischen Genre kommt als der Refrain, der wiederum sich sehr, sehr stark abhebt von der Brücke und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was ich durchaus als eminenten Teil der koreanischen Unterhaltungskultur oder einer Unterhaltungsdramaturgie jetzt bezeichnen würde. Deswegen hat mich das überhaupt nicht irgendwie gestört oder überrumpelt. Ich kann verstehen zum Beispiel, wenn Lukas sagt, dass ihn die Mitte so ein bisschen verloren hat, weil ich glaube, gerade in der Mitte verlässt er sich sehr auf das Genre. Ja, wir haben halt diese unglaublich starke Klammer mit dem Papier, aber wenn es dann um diese Morde geht, dann, klar, der erzählt seinen Subtext immer noch mit durch das Schicksal dieser Menschen, die er ermordet. Da gibt es ja dann auch den einen, den Schuhverkäufer, der es irgendwie geschafft hat, aber offenbar trotzdem eine leidende Figur ist. Aber immerhin sein Bestes gibt, ja. Und also diese Figuren, die oder die Charaktere, die er dann umbringt, bringen schon eine gewisse Komplexität wieder mit rein auf der Subtextebene. Aber klar, es ist dann so eine typische Crime-Katz-und-Maus-Geschichte. Verrät er sich? Wird er erwischt? Wer kommt ihm auf die Schliche? Gibt es irgendwann einen Cop, der ermittelt und so? Also wir sind da sehr, sehr so in diesem typischen Genre-Sujet drin. Aber für mich war das vollkommen in Ordnung, weil es war, und oh Gott, es klingt immer so dumm, aber es war für mich unterhaltsam genug und interessant genug erzählt und ausgeführt, um mich bei Stange zu halten. Und er hat es dann auch gerade zum Ende auch geschafft, dann wieder irgendwie den Bogen hinzukriegen und den ganzen Sack zuzumachen. Ob er jetzt irgendwie einen Lösungsvorschlag anbietet oder sage ich mal, eine neue Ebene reinbringt, die so noch nicht erzählt wurde, war für mich gar nicht so wichtig, weil dieses Thema, wie gesagt, gerade so omnipräsent ist und auf so vielen Fronten über dieses Thema auch gesprochen wird, dass ich jetzt gar nicht erwarte, dass er mir da einen neuen Blickwinkel irgendwie drauf wirft.
Aber gerade wenn etwas omnipräsent ist, erhoffe ich mir doch vielleicht manchmal noch neuen Gedanken, weil sonst fühlt sich das auch ein bisschen an wie ins Meer spucken. Aber ich
finde, ganz kurz, Lukas, nur das Neue, das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen präzisieren, war für mich eben, dass es eben nicht um eine, da sind die bösen Reichen und da ist die Unterschicht und hier, ich weiß nicht, wie ich meine Familie ernähren soll, sondern dass es eigentlich um Probleme, wenn wir jetzt wirklich so ins Makro gehen, ja, und auf unsere Gesellschaft blicken, eigentlich sehr banale Probleme sind, ja, die und das fand ich gut. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil du kannst nicht mal sagen, wer schuld ist daran. Also diese Idee von dem No Other Choice, die betrifft ja alle. Also es ist ja die quasi die Rechtfertigung für jede Motivation in diesem Film ist, dass die Handelnden überhaupt keine andere Wahl haben, als das zu tun, was sie gerade tun.
Ja, gut, ich meine, das ist ja, Angela Merkel hat das ja auch nur nicht als erste gesagt, sondern es gibt das ja durchaus auch schon als ähnliche Formulierung von zum Beispiel Margaret Thatcher oder sowas. Das heißt, es ist ja schon auch ein Rückbezug auf eine bestimmte neoliberale Wende der 80er Jahre. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte vielleicht erst noch kurz, bevor wir vielleicht dahin kommen, so ein bisschen über diesen Genre-Aspekt sprechen, weil das fand ich tatsächlich auch ganz interessant jetzt beim Schauen. Wenn man ohne das ganze Außenspektakel der Form vielleicht reduzierte, das bei Costa Gavras sieht, dann hat man sofort das Gefühl, das ist so eine Gesellschaftskomödie wie vielleicht bei Claude Chabrol oder so. Und Claude Chabrol ja auch irgendwie so einer von diesen so Hitchcock-Epigonen, die ganz stark überlegt haben, was finden wir eigentlich im Zwischenmenschlichen, das abgründig ist? Wie können wir das in Kriminalgeschichten überführen? Und das erlebe ich hier auch. Und das bringt uns dann natürlich, würde ich sagen, so ein bisschen zu so Filmemachern heute, wie, würde ich sagen, die nicht ganz eine Entsprechung von Claude Chabrol sind, sondern die auch so begeistert sind, so hitchcockige Trash-Stoffe so aufzupolieren. Und ich musste ganz viel an David Fincher denken, denn Westlake ist ja auch, und das meine ich in einem Brustton der höchsten Anerkennung, ein Pulp-Autor. Jemand, der eigentlich so ganz simple, reduzierte, so sehr so gritty, hardboiled Romane schreibt. Und sowohl Costa Gavras als auch Park Chan-wook wollen mehr davon. Und ich habe das Gefühl, man kann einen bestimmten Stoff auch zu sehr aufpolieren, zu sehr überdehnen, zu sehr hochjazzen irgendwie. Und das kann manchmal ganz interessant sein, das kann manchmal super produktiv sein. In dem Film hatte ich die ganze Zeit das Gefühl so, ich weiß ja eigentlich, wie das bei so einem Pulpstoff oft ist, im Wesentlichen, worauf es hinausläuft, wo ich hin will. Und so fühlten sich dann viele von diesen humoristisch gedachten, diesen Elementen der Verzögerung, die da irgendwie auftreten, so diese seltsamen Peripetien, die da auch immer in der Luft hängen, das fühlte sich dann für mich einfach wie Zeitschinden an, beziehungsweise wie Raum für Humor und für eine Figurenentwicklung, die einfach bei mir nicht angekommen sind. Ich will überhaupt nicht sagen, dass Lee Byung-hons Performance irgendwie schlecht ist oder so. Im Gegenteil, ich finde, das ist auf jeden Fall ein vielseitiger Darsteller, der sich sehr gut, also ich meine, er hat ja vor 25 Jahren schon mit Park Chan-wook bei JSA gearbeitet und der sich wirklich entwickelt hat von so einem relativ klassischen Leinwandschönling zu jemandem, der auch Facetten hat und der genau wie viele von diesen großen Hollywood-Schönlingen, also so Cary Grant oder Brad Pitt oder George Clooney, ich meine Cary Grant und George Clooney vielleicht die unmittelbarste Verbindung, sich darin gefällt, auch so Hans Wurste zu spielen, so lächerliche Figuren. Und er will hier ja die ganze Zeit auch eben fragile, scheiternde Männlichkeit verkörpern. Aber das füllte für mich irgendwie nicht den Raum, das fühlte sich auch so abgeschmackt an und ich fand's auch vor allen Dingen einfach überhaupt nicht lustig. Nun ist Humor natürlich auch irgendwie sehr subjektiv und schwer das zu diskutieren, aber bei mir sind all diese Witze oder diese Gleichzeitigkeit von Witz und Schreck nie irgendwie angekommen, sondern ich fand das immer so ein bisschen albern. Und wir wissen alle, das südkoreanische Kino ist auf dieser Ebene, also wir kennen die Dropkicks bei Bong Joon-ho oder so, aber auch da, finde ich, kippt es halt manchmal um und hier hatte ich nie das Gefühl, dass irgendwas landet.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich finde, man merkt es ja immer bei den südkoreanischen Regisseuren dann manchmal, wenn sie dann mit US-amerikanischen Schauspielern zum Beispiel zusammenarbeiten. Ne? Also das hat man ja jetzt wieder bei Mickey 17 zum Beispiel gemerkt.
Und das hier sollte ja ein amerikanischer Film werden ursprünglich.
Ah, okay, das ergibt vielleicht auch ein bisschen Sinn. Aber ich finde, dann merkt man irgendwie so, und dann merke ich auch immer so, ah ja, es gibt so eine gewisse Humortemperatur und auch dieses ständige Kippen, so vom Hyperernsten ins super Humoristische. Ne? Und auch dieses, was man dann manchmal Overacting irgendwie nennt, also dass man so super krass versucht, auch das so zu übertreiben. Ist ja auch ein Film, der immer so die Übertreibung will, die ganze Zeit. Und das merkt man dann manchmal, wenn es dann mit anderen SchauspielerInnen gemacht wird, dass es dann, wenn er auf einmal dann Robert Pattinson versucht, alles zu geben, so dass es auf einmal uns irgendwie seltsam wirkt. So noch seltsamer als vielleicht, wenn mit koreanischem Personal man Mickey 17 zum Beispiel gemacht hätte. Hätte der Film eventuell vielleicht sogar besser funktioniert. Aber hier hatte ich auch so die Frage, und ganz ketzerisch wäre das so, könnte man sich in dieser so haha, guck mal, was da passiert, Sache, nicht auch irgendwie mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle so ein bisschen vorstellen? Könnte das nicht auch so eine deutsche Komödie sein? Ich meine, es gab ja Achtsam Morden mit Tom Schilling, ich weiß nicht genau, worum es da geht. Aber wie hat für euch so dieser Humor funktioniert, dass man dann, wenn man den ersten Mord begangen hat, dann wegrennt und dann rennt die Frau hinter einem her und dann klimpert das Klavier auch noch so wahnsinnig und dann, also ich hatte so das Gefühl quasi, indem man das so, wie du sagst, hochjazzt oder so voll macht einfach diesen Film, in jeder Sekunde denkt, was könnte jetzt eskalieren und wenn gerade auf Handlungsebene nichts eskaliert, dann muss es in der Form eskalieren, dass man dadurch eher innerlich selber so ein bisschen tot wird, während man den schaut. Und ich fand den deswegen, was auch nicht uneffektiv ist, einen wahnsinnig depressiven Film, als ich den geschaut habe. Also ich fand das richtig düster, was ich da gesehen habe, gerade weil ich nicht lachen konnte, dachte ich so, boah, ist das irgendwie zynisch, wie ja eigentlich gar nichts möglich ist. Und am Ende dann arbeitet man für die KI und das ist natürlich auch immer, ich weiß immer gar nicht, ob es schwer oder leicht ist, ein gutes Endbild für einen Film zu finden. Einerseits sagt man immer, es ist schwer, weil es gut sein muss. Andererseits lädt das Ende natürlich auch immer etwas schön auf irgendwie. Aber das fand ich nochmal toll, dass er in dieser Fabrik steht und sich freut, dass er jetzt über diese Maschinen regieren kann. Und dann sehen wir die Bagger, die diese Wälder abholzen die ganze Zeit. Also dann sehen wir nochmal so, was Papierproduktion quasi eigentlich ist. Also wie da eigentlich Leben vernichtet wird so die ganze Zeit. Dieses so gegenüberstellen, das fand ich irgendwie ganz toll, dass das am Ende war. Aber wie hat dieses Humoristische so für dich funktioniert, Memo? Fandst du den wirklich unterhaltsam? Witzig oder wollte also, er das sein?
Ich muss dazu sagen, was Humor im asiatischen Kino betrifft, bin ich halt auch ein bisschen abgebrüht und abgestumpft. Einfach dadurch auch, dass so das erste asiatische Kino, das mich wirklich im Leben halt so sehr begeistert hat, als ich noch jünger war, war Hongkong.
Hongkong? Keine 1000 AIDS-Witze von Wong Jing.
Und dann eben auch im japanischen Kino, klar gibt es da auch sehr, sehr lustige Filme, aber die meisten Versuche da Humor für uns irgendwie schmackhaft zu machen oder überhaupt, dass bei uns ankommt, ist eigentlich fast unmöglich, meiner Meinung nach. Und auch das koreanische Kino ist halt jetzt nicht gerade arm an Komödien, die dann doch irgendwie im Westen hier auch gelaufen sind oder irgendwie ausgewertet wurden im Home-Video-Bereich. Also da erwarte ich nicht viel, aber bei diesem Film mochte, also es ist kein Film, wo ich dann drin sitze und mich kaputt lache oder demonstrativ irgendwie im Kino lache und mir auf den Schenkel klopfe. Aber es gibt so eine Idee von Humor, die mir gefallen hat, ja. Also wenn ich das quasi, wo ich eher den Gedanken dahinter lustig finde, als jetzt wirklich halt die Handlung oder das, was halt imminent irgendwie als Gag verkauft werden soll. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, diese Übungen, die sie lernen, das mit dem auf die Schläfen klopfen, um sich, ne, durch Autosuggestion irgendwie so
einen
Erfolgsmodus
Bild,
zu bringen, ja. oder sein erstes potenzielles Opfer halt mit dem Blumentopf zu erschlagen, ja, am helllichten Tag, ja, weil er einfach nicht weiß, wie man überhaupt Mord angeht. Und eben aber auch auf eine gallige Art und Weise, wenn man dann erkennt, okay, weil das Ding ist, der Film verkauft uns ja, und das hast du gerade schön beschrieben, verkauft uns ja das Ziel, zurück in eine Stelle zu kommen, die einen gewissen Lebensstandard ermöglicht. Und es ist ja die, und das finde ich auch super, diesen Gedanken von, oder auch witzig, dass es halt um die Papierindustrie geht. Also wenn wir solche Filme haben von Menschen, die bereit sind, irgendwie Morde zu begehen für ein höheres Ziel, dann ist das Ziel etwas, was man auch als wirklich eine Art Rechtfertigung Psycho, sehen kann. Ja, extremer Reichtum, Fame, wieder berühmt sein, top of the world. Also, und hier geht es einfach nur um einen Job in einer Branche, die alles andere als glamourös ist. Es ist eine sterbende Branche, mein Gott. Ja, also es ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie zukunftsweisend ist. Und dass das Ganze dann eben darin endet, dass er hat den Job wieder, aber alles, was er macht, ist im Grunde halt das einzige menschliche Glied in der Kette von KI-Maschinen zu sein, die jetzt das übernehmen, was halt früher Menschen gemacht haben. Und zwar in so einer Nachtfabrik. Ist ja, in diesen Fabriken kann ja das Licht ausgeschaltet werden, weil diese Maschinen halt kein Licht brauchen, um zu funktionieren. Ja, und das fand ich.
Stimmt, und er wird am Anfang vom Licht geblendet, ne? Er sitzt doch da in diesem Aufsichtsratgespräch und kann nicht genau sehen.
Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine schöne Spiegelung von den Fabrikbildern aus Sympathy for Mr. Vengeance, der ja auch eben genau in dieser Welt beginnt und der da sehr viel harte körperliche Arbeit hat. Und also es wäre auf jeden Fall eine schöne Klammer, einfach so die Anfangspassage von Sympathy for Mr. Vengeance auf das Ende von diesem Film zu schneiden.
Absolut. Und und auch bei Sympathy for Mr. Vengeance fehlt ja der Sinn des Hörens. Ja. Er ist ja glaube ich taub. Und hier ist das halt
und
das Sehen.
Auch,
Und hier siehst du halt auch gar nichts mehr in der Fabrik. Und das sind, ich glaube, witzige Ideen, die mich begeistern. Und vielleicht ist der Film, vielleicht ist das auch so ein bisschen was irritiert, wenn ich jetzt so mich erinnere. Ich habe ihn jetzt auch vor einer Weile gesehen, also es ist kein super frischer Eindruck, über den ich spreche. Aber der Film ist halt eine durchaus auch eine Ideensammlung, die uns da präsentiert wird. Und ich kann ein kleiner Teil in mir kann nachvollziehen, wenn diese Ideensammlung auch nicht zu einem großen Ganzen zusammenfindet. Bei mir hat es geklappt. Bei mir kam er zusammen durch dieses Genre und diese ständige Verzweiflung dieser Figur, ja, auch den Druck, der da entsteht, wie bei einer Screwball-Komödie, wo im Grunde eine Situation, eine Patsche zu der nächsten Patsche führt und alles, was schief laufen kann, läuft auch irgendwie schief. Das war so der Kit, der diese Ideen dann irgendwie für mich auf eine durchaus auch witzige Art und Weise zusammengehalten hat.
Es ist ja Slapstick und Slapstick ist immer auf irgendeiner Ebene Bürgerlichkeitskritik und das finde ich eigentlich schon den richtigen Pfad. Also es geht hier ja ganz stark um das Scheitern eines bestimmten ständischen Habituses, der jetzt da die Privilegien dieses Standes nach und nach aufgelöst werden, dass bestimmte Posten verloren gehen über weite Teile, bleibt denen in ihrem Leben wenig von dem, was materiell da war, um auch vor allen Dingen auch als kulturelles Kapital, was sie die eben abgehoben hat von den Menschen unter ihnen. Wir sehen das ja auch am Anfang. Was geht denn weg? Die Tanzstunden und das Cello-Spielen wird schwierig und die zwei Hunde und alles, was so diese taktile Welt ist. Und ich glaube, das ist schon auch, finde ich, ein völlig legitimer Punkt, hinzugehen und zu sagen, ja, wir haben alle so als bestimmten Habitus ausgebildet, dass wir jetzt so eine Materialnähe haben. Also von den Kinofans, die alles auf 35mm sehen müssen, zum Vinylschauer bis zum Papierschnüffler und Berührer. Also da ist ja nun auch wirklich eine ganze Breitseite von gesellschaftlichen Konventionen entstanden, die mit dieser Materialität zu tun hat. Und er geht hin und erzählt uns ja auch davon, na gut, das ist illusorisch, das ist nicht aufrechtzuerhalten. Und ich finde, es greift so ein bisschen zusammen mit dieser Zivilisationskritik in sowas wie The Handmaid Maiden, wo ja auch der Gedanke irgendwie so ein bisschen war, okay, alles, was da an Kultur, an Bibliotheken, an Büchern aufgesammelt wird, ist doch eigentlich sehr basal, ist doch eigentlich auch nur vor allen Dingen eine Möglichkeit, zum einen von Männern über Frauen irgendwie zu stehen, aber auch vor allen Dingen, um sich irgendwie selbst zu präsentieren und vielleicht auch Ausdruck von sowas Libidinösem. Und das finde ich alles richtig, diese Bürgerlichkeitskritik, auch diese Kritik an Coachings und so einer gesellschaftlichen Psychologisierung, also dieses Gefühl, ja, du klopfst dir oft genug gegen die Stirn und sagst, ich bin ein guter Mann und ich bin wert, dass ich irgendwie existieren darf, dann ist das Problem, dass du gerade deinen fucking Job verloren hast, auf einmal weg. Das ist natürlich illusorisch und das ist alles richtig. Nur zum einen, es ist schon auch sehr vertraut, finde ich. Also ich weiß nicht, ob euch diese Inszenierungsmethoden, diese Gags alle, so Christian hat das ja schon ganz richtig gesagt, wenn er sagt sowas wie achtsam morden oder so, das sind ja alles Themen,
weißt die uns du, sehr wir haben über Tokyo Sonata doch von Kiyoshi Kurosawa geredet und da geht es doch auch sogar um die Cello- oder Geigenstunden oder Klavier ist es da, glaube ich. Ne? Da gibt es am Ende dann dieses große Klaviervorspiel und sowas. Ne? Also genau, also dieses so die Mittelschicht hat Angst vorm Abstieg, so das gibt es schon öfter.
Und bei Chabrol war das ja auch immer das Thema. Also warum hat Chabrol diese Morde erzählt, das war auch immer eine Mittelschicht, die untereinander nicht mehr erträgt, die in Ennui versinkt und die dann eben zur Pistole oder zum Messer oder zum Schürhaken greift, auch aus so einem Weltekel. Das war da natürlich noch stärker dann existenzialistisch untermauert oder so. Aber ich finde, das ist ja etwas ganz Ähnliches. Das ist die Gleichzeitigkeit von einer Langeweile an sich selbst, die unterbrochen wird und dann eben diese Feststellung irgendwie, mein Versuch, mich abzuheben von Menschen, stellt mich gegen Menschen. Das ist natürlich nicht nur, zum einen ist es natürlich das Wortspiel einfach bei Westlake schon gewesen. To axe ist jemanden feuern und to axe kann natürlich auch halt jemanden mit der Axt hauen dann in dem Moment sein. Aber es ist natürlich auch die Feststellung, wenn er am Ende von Maschinen umgeben ist, dann weil er sich dafür entschieden hat, weil er die Ähnlichkeit der anderen neben ihm trotz aller Distinktionsversuche nicht ertragen hat. Also er hat, glaube ich, diese Menschen auch ermordet, weil er zu viel von sich in ihnen gesehen hat und weil er diese Idee der Individualität, die Bürgerlichkeit so stark ausfüllt, dass die halt irgendwie dadurch unterminiert wird. Also das wäre für mich so eine der interessanteren Zugänge und Aspekte des Films vielleicht.
Ich finde das auch spannend, diese, wie du so ein bisschen sagst, also es gibt ja bei Marx diesen doppelt freien Arbeiter, ne, was einerseits ein Vorteil ist, du musst nicht irgendwie für den Lehnsherr arbeiten, sondern du kannst dich selber entwerfen, aber du musst auch deine Arbeitszeit verkaufen und da stecken wir ja alle drin, irgendwas muss man arbeiten, das ist quasi no other choice, ne? Also das sagt, da würde man ja sagen, Memo, ich meine, du hast gesagt, das ist quasi, also es gibt keine andere Wahl, gäbe es natürlich mit einem anderen Wirtschaftssystem irgendwie, in dem man arbeiten würde. Und gleichzeitig gibt es ja auch bei Marx diese Idee, dass die Arbeit ja auch was Sinnstiftendes ist. Ne? Deswegen ist ja auch Entfremdung auch ein Problem. Ne? Also wenn der Arbeiter, der nur das Stuhlbein macht, gar nicht den ganzen Stuhl benutzen kann oder sowas, so, dann ist er entfremdet irgendwie davon, weil wir da ja schon sehen, in der Arbeit entwerfen wir uns ja dann auch und irgendwas macht das mit uns. Ne? Und das ist ja wirklich ganz schön, finde ich, wie er ja auch diesen anderen Papier Angestellten dann so reden hört zu seiner Frau und dann die Argumente selber benutzt gegenüber seiner Frau. Ich habe 25 Jahre, war ich ein Paperman oder sowas. Also da merken wir so kleine auch, dass aus der Identität, die kommt, auch eine Solidarität dann entstehen kann. Das sind auch Papierarbeiter, ne? Das sind auch Minenarbeiter oder sowas. Ne? Die haben auch in der sowieso Industrie gearbeitet. Das sind auch Podcaster, können wir sagen. Ne? So, aber keine Ahnung, so, ne? Das ist ja was, darum geht es ja auch bei Gewerkschaften und sowas. Ne? Und er ist ja sogar so ein leichter Gewerkschaftsführer auf der Arbeit und wird dann eben dann trotzdem, also er ist quasi ein Gewerkschaftsmann und wird dann aber quasi zum hyperkapitalistischen Arbeiter gemacht, der die anderen dann aussticht. Und da wir diese Ideologie auf der höchsten Ebene immer haben, no other choice, hat er die auf einmal auch im Alltag tatsächlich. Ne? Also er ist quasi wirklich der perfekte Konkurrenzkämpfer, weil er die Leute wirklich tatsächlich ausschaltet. Und das finden wir dann auf moralischer, individueller Ebene schlecht. Aber das System lebt es uns eigentlich vor. Und was ich daran auch
Es ist so, das Sein bestimmt das Bewusstsein, oder?
Ja, und was ich daran wirklich krass allgegenwärtig gerade finde, ist in Deutschland diese Aufrüstung und was halt, also zum Beispiel dieser Zahn, ne, der ja hier drin ist, der ist ja, das kam ja gerade auch bei der Politik wieder, ne, dass irgendwie Zahnarztkosten sollen jetzt doch wieder von den Leuten getragen werden, nicht mehr von den Krankenkassen. Friedrich Merz hat vor der Wahl gesagt, ja, die Ukrainer lassen sich hier die Zähne schön machen und sowas, ne, also diese Zahnthematik, so, ich habe jetzt gerade auch wieder eine Rechnung vom Zahnarzt oder eine Kostenvor-Dings, ja, irgendwie 600 Euro, da zahlt die Krankenkasse nur so die Hälfte für das, was wir machen müssen und sowas, ne. Also dieses so, die Einzelnen sollen zurückstecken, aber auf der großen Ebene werden ja auch so Entscheidungen getroffen, Lukas, du meintest das, konservative Politik, die uns als alternativlos verkauft werden, immer mit diesem Duktus, wir müssen erst eine Krise postulieren und für diese Krise gibt es dann nur eine Reaktion, die wir haben können. Und eine dieser Reaktionen ist gerade die Aufrüstung. Ne? Also es gibt den Krieg in der Ukraine, also muss jetzt aufgerüstet werden, also muss die Wehrpflicht zurückkommen. Und deswegen müssen wir dann leider jetzt an Sozialem sparen. Also und deswegen könnt ihr leider nicht mehr in Teilzeit gehen und sowas. Mhm. Und das ist schon was, was wir in diesem Film auch so ein bisschen sehen. Ne? Also du fängst an, so dich zu identifizieren und wirst eigentlich so angefüttert von diesem System und auf einmal wirst du da wieder rausgeschmissen und dann ist die Frage, was machst du dann irgendwie so? Ne? Und das finde ich schon, ist auf jeden Fall hier drin, aber für mich immer noch, deswegen mochte ich den Film auch nicht so gerne, ich finde, er verstellt irgendwie auch sehr für den Blick auf die Sachen, durch so eine sehr verwirrende Art, das alles zu erzählen, zu spielen, eine Komödie sein zu wollen, aber auch ein Genrestoff sein zu wollen und diese ganzen visuellen Sachen hier so reinzupacken, aber je mehr man drüber redet, desto mehr erkennt man daran auf jeden Fall was Spannendes, finde ich.
Ich finde das eben viel das Stichwort der Solidarität, dass das natürlich immer, die Solidarität glaube ich immer auch eine mögliche Antwort sein könnte. Und der Film aber umschifft das halt sehr, sehr klug, weil er die Antwort darauf ist, es kann keine Solidarität geben, wenn Jobs, also überhaupt die Stellen, die überhaupt noch frei sind, zu einer Ressource geworden sind, die halt immer knapper wird. Weil es muss eine Person angestellt werden. Ja, weil es braucht nur noch eine Person. Also da hat der Film auch für mich eine sehr prophetische Kraft, weil ich glaube, das auch eine Art Zukunftsszenario ist, auf das wir gerade alle sehr, sehr stark zusteuern, dass einfach Arbeit immer knapper werden wird.
Wir können nur hoffen, dass Deutschland sich nicht so schnell digitalisiert, damit wir alle noch in irgendwelchen, irgendwie im öffentlichen Dienst irgendwelche E-Mails abtippen müssen per Hand oder abschreiben, denke ich manchmal so als perfides Zukunftsszenario.
Die Existenz des Fax in Deutschland ist als letzter Schutz für Leute
wie uns. Und es ist natürlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis dann auch diese eine Stelle, die in der Fabrik durch einen Menschen besetzt wird, ja, der irgendwie Protokoll führt, dann natürlich in der Konsequenz auch irgendwann durch eine Maschine ausgeübt wird. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie alle diese Träume oder Versprechungen, die sich auch unsere Generation irgendwie gemacht hat, durch eben die Versprechen, die uns gegeben wurden, von einem beständig wachsenden Reichtum und Lebensstandard und Wohlstand in Deutschland, dass die natürlich nicht mehr gehalten werden können. In dem Zusammenhang, du hast eben gefragt, ob das ein Film sein könnte, der mit Christoph Maria Herbst besetzt ist. Ja, definitiv, aber ich glaube, er könnte in sehr vielen europäischen Ländern dann irgendwie mit beim Volk beliebten Schauspielern besetzt werden, weil ich glaube, gerade auch Deutschland, also Deutschland ist ein Land, glaube ich, das halt so in dessen Kultur und Idee von einem guten Leben, das freistehende Einfamilienhaus oder auch Zweifamilienhaus, wenn die eigenen Eltern noch mit drin leben, in der Anliegerwohnung, das ist so stark verankert als ein Lebensziel, das genauso präsent ist wie das Lebensziel, zum Beispiel Kinder zu bekommen, ja, einfach eine unglaubliche Bedeutung hier hat. Und ich habe das bei vielen Freunden auch mitbekommen, wo es gar nicht darum geht, sich Wohnraum zu schaffen, weil Wohnraum existiert, den kriegst du schon, sondern wirklich ein Wohnraum, der im Grunde eine Art Festung ist, in der ich irgendwann sterben werde. So, ja, das ist jetzt meine Lebensentscheidung. Ich kann ganz genau ausrechnen, wenn ich jetzt mit 30 einen Kredit aufnehme und in diesem Job bleibe, bis ich mit 67 in die Rente gehe. Und so war das mal. Du konntest davon ausgehen, in deinem Job zu bleiben, bis du 67 bist. Wusstest du genau, okay, mit 62 habe ich diese Bude abbezahlt. Ja, da kann ich dann meine Rente irgendwie für Weltreise benutzen oder um all die Länder zu sehen, die ich irgendwie schon mal immer sehen wollte. Und nicht nur das, sondern ich habe auch die Garantie, dass ich einen Ort zum Sterben habe und es ist mein eigener Ort. Ja, und es ist freistehend. Ich bin da hier komplett autonom in meiner Festung. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr präsenter deutscher Wunsch, ein Lebensziel. Deswegen absolut Daumen rauf für Christoph Maria Herbst in einer deutschen Verfilmung von The Ex.
Also ich glaube auch, dass das gar nicht so ein starker Kritikpunkt jetzt direkt an dem Film sein muss, weil ich glaube, er ist natürlich auf eine universelle, auf eine weltweite, internationale Erfahrung geschrieben. Allein, dass er ursprünglich für die USA gedacht worden ist, das Drehbuch ist ja auch hier mit Don McKellar, mit dem Park Chan-wook auch diese Serie Der Sympathisant gedreht hat, die gefühlt außer mir keiner gesehen hat da draußen irgendwie. Ich hab
auch nochmal geguckt auf Letterboxd, nur du, ja.
Echt? Okay, es ist so wenig. Ja gut, das ist natürlich auch einfach miserabel vermarktet worden, wo das dann alles gelandet gelaufen ist, aber ich habe das Gefühl, so diese großen Prestige-Serien von Autoren, Filmern werden sowieso nicht stark wahrgenommen. Also wer guckt diese ganzen Nicholas Winning Refn-Sachen außer Markus Stiegelegger oder sowas, das weiß ich jetzt auch halt auf jeden Fall nicht. Na, aber ganz unabhängig davon, ich glaube, diese internationale Perspektive ist da schon eingemeindet. Die gehört dazu und deshalb kann man das auch so mühelos von den USA dahin übertragen. Vor allen Dingen, weil eben auch der Mechanismus überall derselbe ist, oder? Wer ist denn die Axt? Na, eigentlich unsere Hauptfigur und wer führt ihn denn? Na, er ist eigentlich nicht selber der Mörder, sondern er ist eigentlich nur, wie das hier auch so angedeutet wird, so ein besonders engagierter Bewerber um einen Posten. Und wenn es 5 Menschen und nur einen Platz, der diese weitere Sicherung der Existenz, des Lebens und der Identität birgt, dann heißt es eigentlich, die Morde sind natürlich nicht in letzter Konsequenz nur ihm zuzuschreiben. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Film über die individuelle Verantwortung und das kann man jetzt halt zweierlei beantworten. Entweder man sagt, ja, okay, aber sollte er nicht stärker systemische Fragen stellen? Sollte er nicht stärker das Individuum ausklammern? Oder andererseits, okay, ist nicht die Aufgabe von Kunst auch immer, uns zu verorten in solchen strukturellen, systemischen Fragen und die eben vom reinen Planspiel, von der reinen Statistik zu einer menschlichen Erfahrung, zur Parabel zu heben? Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich mir diese Fragen hier stärker stellen muss. Gleichzeitig, dass ich stärker erkenne, er ist ein Werkzeug, er wird auch geführt, es gibt einen äußeren Zwang. Das erlebe ich nur eigentlich in so einer fast parodistischen Form. So, oh, er verliert den Hunde und die Hunde und den Cellounterricht und irgendwie ist da gekränkt. Und es wird auch so fast ja über diese Verlusterfahrung, die ehrlich gesagt so, einerseits natürlich kann man sich über Bürgerlichkeit in dieser Form lustig machen, andererseits verstehe ich natürlich auch, dass das Wegbrechen von allem, was dir Sinn und Identität stiftet, dass das halt wahnsinnig schmerzhaft ist irgendwie. Und ich glaube, das hätte ich einfach gern noch stärker empfunden, diese Kanäle, diese Bewegung, wie von oben eine Bewegung auf ihn übergeht und die dann auf andere übertragen wird. Also das kann man natürlich auch über Humor machen oder so, aber es hat für mich, glaube ich, einfach nicht funktioniert, dass gezeigt wird, dieser Mensch ist eine Axt, die geführt wird.
Ja, das finde ich auch. Also, dass in diesen Hauptszenen, um die es ja dem Film geht, indem er die anderen trifft, die auch irgendwie so sind wie er und dadurch so Spiegelbilder irgendwie von sich sieht, dass da ich nicht so viel rausgezogen habe aus diesen Konfrontationen irgendwie zwischen diesen Figuren, weil ich die dann als doch sehr karikaturesk gezeichnet irgendwie wahrgenommen habe. Ich finde das spannend. Park Chan-wook meinte das auch im Interview mit Stefan, dass er diese Umkehrbewegung, die der Roman macht, spannend fand, dass der Typ braucht ja den Job und was die Lösung dafür ist, ist selber so zu tun, als hätte er einen Job. Also er lässt auf einmal andere, müssen sich auf einmal bei ihm bewerben und machen das auch. Und das ist ja an sich irgendwie so eine wahnwitzige Idee, weil man weiß ja, würde wahrscheinlich auch so passieren. Also wenn ich jetzt, vielleicht nicht in der Zeitung, jetzt in der Paper-Zeitung, aber irgendwo ein Institut mir ausdenken würde und Leute so desperate sind, dass sie da hinwollen, dann würden die mir wahrscheinlich auch Bewerbungen schicken. Also auf einmal ist er, jetzt klingelt es gerade.
Ja. So ein Podcasting-Institut.
So, jetzt
bewerbt euch. Und dann bringst du sie alle um. Und du bist dann der einzige Filmpodcast Deutschlands.
Na, das mache ich ja schon. Ich habe ja jetzt zu euch allen Kontakt aufgebaut. Ich saß ja schon damals da.
Ja, bei Lukas hat es gerade geklingelt. Wir wissen, was jetzt passiert. Der kommt nicht mehr, der kommt nicht zurück.
Ja, das sind meine kleinen Schergen, die noch versuchen, mit mir dann im Imperium zu arbeiten. Ich habe ja Zelluleute und Kino Plus gesehen und dachte, okay, Schröckert und Jeftitsch, das sind schon mal die zwei, die müssen ausgeschaltet werden.
So, bin wieder da.
Du bist wieder da, ja. Da hast du dich ja in meine Fänge jetzt wieder gefunden, Memo. Ja, wir dachten, ich holt gerade wer ab, weil ich auch versucht habe, alle deutschen Podcaster auszuschalten. Ja. das müssen wir kurz drin lassen. Auf jeden Fall, woran ich da denken musste übrigens auch, ist, dass ich saß neulich bei einem Brunch bei Freunden und dann meinte eine Bekannte von mir so, ja, ich bin ja auch mittlerweile komplett zwischen den KIs. Also ich arbeite ja nur noch einer KI zu und mache das auch nur noch mit KI. Also ich trainiere jetzt mit KI, trainiere ich eine KI, ne? Die arbeitet für so ein Steuerfinanzunternehmen. Und dann dachte ich auch, das haben wir ja auch mittlerweile so. Also du hast selber den Job nicht, aber du kannst natürlich in Perplexity oder ChatGPT dir deine eigenen Assistenten erstellen, die irgendwie, ja, werte mir das mal aus, mach mal das und das für mich, fütter mir das mal an und sowas. Also diese Bewegung, so vom eigentlich Arbeiter hin zu, jeder ist so sein eigener Mini-Kapitalist. Früher war man das noch mit Fiverr oder sowas, ne, wo man dann irgendwie ein Podcast-Intro sich hat bauen lassen von jemandem. Jetzt macht man das mit den Robotern so. Das ist eine spannende Bewegung. Und dann trifft er ja aber die anderen, die er ausschalten will. Und da hatte ich so das Gefühl, also wenn wir jetzt so Filme haben wie zum Beispiel Fenster zum Hof von Hitchcock, ne, wo er so er schaut in diese einzelnen Wohnungen rein und da merken wir auch, sein Leben wird gespiegelt und was sagt das über Bürgerlichkeit und so. Was habt ihr da, was hast du daraus gezogen, so aus diesen Konfrontationen dieser Leute so? Weil da ist ja so die Solidarität möglich, aber er macht es dann nicht. Wie fandst du die so, diese verschiedenen Figuren, auf die er da trifft?
Ich weiß nicht mehr, ob ich sie alle zusammenbekommen habe, aber so in meiner Erinnerung waren das ja durchaus auch gebrochene Figuren. Bei denen man immer das Gefühl hat, okay, die haben, konnten sich irgendwie neu orientieren, aber eigentlich sind das Leute, die gebrochen sind, deren Ego gebrochen wurde. Ich glaube, der eine sitzt irgendwie zu Hause mit seiner Frau, die ihn auf dem Kieker hat, wenn ich mich recht erinnere. Dann gibt es da den Schuhverkäufer und das sind ja durchaus eben auch Jobs, die weit wahrscheinlich unter qualifikationsseitig unter dem liegen, was sie in der Papierfabrik gemacht haben, ja, was ja sehr wahrscheinlich hochspezialisierte Berufe waren, nehme ich jetzt mal an. Und in diesem, darin habe ich schon eine Tragik gesehen. Also ich hatte dann auch irgendwie mehr Anteilnahme mit diesem Schuhverkäufer als mit der Hauptfigur des Films, weil er sich dann trotzdem auch so viel Mühe gegeben hat, in diesem neuen Job irgendwie zu funktionieren und den möglichst gut auszuführen und den glaube ich, ernst zu nehmen. Ich habe da jetzt nicht irgendwie, da hat sich jetzt für mich kein Aspekt geöffnet, den ich jetzt irgendwie als Schlüssel zu diesem Film betrachten würde, aber er hat sie dann doch mehr, ich glaube, er hat ihnen dann doch mehr Profil gegeben, als es eine deutsche Komödie zum Beispiel tun würde. Also, weil man kriegt ja, ne, da öffnet sich die Tür in ein anderes Leben, zu dem er ja auch irgendwie, und ich habe auch das Gefühl, dass er dadurch, dass er eben auch dann Umgang mit diesen Leuten hat, ja, also der Film zwingt ihn ja in die Kommunikation. Es ist ja nicht so, dass er einfach nur die abpasst beim Rausgehen und eine Kugel in den Kopf jagt, sondern er lernt sie ja und ihr Leben irgendwie kennen. Und das hat mir gut gefallen, weil es bei ihm, glaube ich, auch immer zu einem Zögern geführt hat. Also die sich selbst vielleicht sogar zu vereiteln oder absichtlich tollpatschig zu sein oder irgendwie gehemmt zu werden in seinem Plan. Das mochte ich, ja. Mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen, aber so grundlegend, bevor ich es vergesse, würde ich gerne eine Sache loswerden. Ist so ein bisschen das Ende des Films, weil ich finde, das Ende kann man negativ, aber wie auch positiv betrachten. Oder man kann es ihm zugute halten oder eben nicht, weil klar kann man sagen, hey, ein Film, der uns überhaupt keine Lösung anbietet, ja, oder gar keine Idee anbietet von, wie es anders laufen könnte, ist eine faule Entscheidung, weil alles, was ich hier bekomme, ist halt Zynismus präsentiert mit dem Ist so. Man könnte aber in diesem, es ist halt nun mal so, auch eine gewisse Ehrlichkeit sehen, dass er sagt, hier ist ein, wir haben es hier mit einem System zu tun, einer gesellschaftlichen Ordnung, die mit so vielen Zwängen verbunden ist, ja, die quasi bis in deine Träume und deine Sehnsüchte reingreift, dass eigentlich eine Option, die ich euch anbieten könnte, nur Augenwischerei ist.
Ja, beziehungsweise er zeigt ja vorher die ganze Zeit Pfade, oder? Ja. Ich meine, alle drei Männer sind alternativ Pfade und ich würde sagen, zwei davon verstehe ich, wenn man die als gebrochen oder zumindest irgendwie haben sich selbst aufgegeben versteht. Aber gerade der Schuhverkäufer führt ja eigentlich eine ganz normale Existenz.
Also, ja, aber er führt sie im Einzelhandel, wo es noch jemanden braucht. Das ist ja auch ein leerer Laden mehr oder weniger. Ne? Also der ist ja nicht belebt. Ja. Und auch das.
Und der eine Kunde rennt gerade weg, als genau, der andere kommt.
Und der hat einen anderen Job überhaupt angenommen. Ne? Das hat der andere sich ja gar nicht. Also er hat sich quasi erniedrigt, dass er nicht wieder in dieses Papierding überhaupt reingegangen ist.
Genau, so ein im Grunde halt Niedriglohnjob, der auch eigentlich schon ersetzt wurde. Ja, durch online. Also es ist ja auch, ne, er selbst ist ja Lieferant. Also er, oder? Ist das nicht der Job, den er macht, wo man davon ausgehen muss, dass
wir sehen ihn am Anfang auf jeden Fall in so einer Fabrik Pakete tragen.
Genau, die Pakete, die eigentlich den Einzelhandel schon aufgelöst haben, ja.
Die ihn dann auch so seiner Uniform berauben und so nackt rausschicken quasi und damit auch nochmal so entmännlichen
ja.
irgendwie.
Also wir sehen ja in diesen Männern auch keine Perspektiven, die irgendwie in eine mögliche Zukunft anbieten. Das ist ja nur, das ist wie dieses Meme mit dem Pflaster, was dann dem Wassertank irgendwie, mit dem Gaffertape
oder. Aber fühlt ihr mit denen oder findet ihr, das sind eigentlich so alberne Männerfiguren, die irgendwie so ein bisschen auch Idioten sind? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ja. der Film hätte mich wahrscheinlich stärker gekriegt, wenn ich einerseits mehr involviert in diesen Mordauftrag gewesen wäre. Also wenn ich so wie in einem Genrefilm tatsächlich gedacht hätte, okay, er muss es jetzt machen, hoffentlich schafft er es. Also wenn ich auch diesen Abstieg von ihm tatsächlich nicht als so, Lukas, du hast es kurz angesprochen, wo dann die Mutter, seine Frau sagt dann so, wir können hier nicht mehr alle Münder füttern. Schnitt, die Hunde sind in einem Kofferraum. Man denkt ja. so, ist das jetzt ein Witz? Also ist doch schon wirklich doch traurig und keine Ahnung was. Also wenn dieser Abstieg nicht auch so ein bisschen quatschig inszeniert worden wäre und gleichzeitig auch, wenn ich dann eine Verbindung zu diesen Männern auch gehabt hätte, hätte der Film irgendwie so einen ganz anderen, glaube ich, tragischen Sog auf mich irgendwie entwickelt. Und so hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, ich sehe so ein bisschen vielleicht auch also ein albernes Theaterstück, wo ich so ein bisschen draußen stehe und am Ende sage, ja, die Schleife ist irgendwie ganz gut gewählt, aber ja.
Vielleicht ist das die Ambivalenz, die Park Chan-wook einem anbieten kann. Okay, einerseits sind das tragische Gestalten, andererseits sind das auch echte Loser irgendwie. Und das so irgendwie zusammenzubringen, also ich meine, das ist ja auch mit unserer Hauptfigur so. Jemand, der irgendwie fast wahnsinnig wird, seine Frau könnte ihn betrügen, weil er jetzt für eine Weile keinen Job hat und der dann Zeta und Mordio schreit und irgendwie an ihrem Schlüpfer riecht, um zu gucken, ob das jetzt alles mit rechten Dingen zugeht. Also ich frage mich auch, wie viel gewonnen ist aus dieser Analyseebene. Also ich finde, dass einerseits ist das natürlich ein interessantes Element, das in seinem Kino spätestens seit The Handmaiden dazugekommen ist, wo er auch explizit immer wieder in Interviews erzählt hat, okay, ich habe auch versucht, so diese reine, nackte Maskulinität, die irgendwie alles niederprügelt, auch so ein bisschen zu relativieren und stärker gesamtgesellschaftlichen Blick vielleicht anzunehmen. Und ich glaube, dieser Versuch zu reflektieren ist ihm auch auf jeden Fall hoch anzurechnen. Ich habe nur das Gefühl, er ist jetzt jemand, der mittlerweile so versucht, eine Gleichzeitigkeit herzustellen, dass dann das auch so eine Beliebigkeit vielleicht ein bisschen bekommt oder eine Unentschlossenheit. Man guckt auf jeden Fall auf viele Sachen dran und zuckt so ein bisschen mit den Schultern. Also ich weiß nicht, ob das als so als Melodram mit, ob das als jetzt hier Vittorio De Sica-Film besser funktioniert hat, wo wir dann mit dem Schuhverkäufer, er klagt dann in der Umkleidekabine sein Leid und so. Also ich weiß nicht, ob diese Art von Pathos den Film besser gemacht hätte, aber ich weiß, dass diese spezifische Temperatur, diese Gemengelage von Gefühlen mich nicht erreicht hat einfach. Ich meine, es geht vielen anderen anders. Da draußen gibt es ja nun auch viele Lobpreisungen des Films. Ich war erstaunt, wie begeistert der stellenweise aufgenommen worden ist. Aber ich verstehe auf jeden Fall, wie man zu denen kommt.
Es gibt, und es wird sich wahrscheinlich lohnen, den nochmal zu schauen, einfach als einen vergleichenden Film. Einen japanischen Film, der unglaublich ähnlich ist in seinem Thema. Und zwar die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb. Von Soko Ishii.
Ich erinnere mich natürlich an die Kino-Chiwa-Folge. Ja.
Stimmt, den haben wir damals besprochen, in dem es ja auch um einen Familienvater geht, der sich mit seinem Lohn, der durch die Bubble Economy eben dann massiv angestiegen ist, den ultimativen Traum erfüllt, in einem Vorort oder einem Randbezirk von Tokio ein freistehendes Einfamilienhaus zu kaufen. So ein bisschen nach britischer Bauart. Und das Leben könnte perfekt sein. Die Tochter hat eine Karaoke-Maschine, der Sohn ist super in der Schule, die Frau ist happy, es ist sogar noch ein Zimmer für den Großvater frei, in dem er leben kann als ehemaliger Kriegsveteran. Und das Familienglück könnte perfekt sein, wenn nicht Termiten auftauchen würden, die quasi unter diesem Haus eine Höhle gebaut haben. Und das bringt den Vater, stürzt den Vater in eine komplette Identitätskrise, die fortan nur noch am Eskalieren ist und diese ganze Familie eigentlich mitreißt in einen Strudel des Wahnsinns, ja. Und das ist sehr, sehr lustig, ist auch so viel, viel punkrockiger erzählt, sage ich jetzt mal, als No Other Choice. Aber der bietet dann eine Perspektive an. Der bietet nämlich eine Perspektive an, nachdem wirklich so die ganze Familie, also es endet dann auch damit, dass er so verzweifelt ist, diesen Traum nicht erreichen zu können, dass er seine Familie am Ende umbringen möchte. Er gibt ihnen zu trinken und es stellt sich heraus, dass es Gift und daraufhin wird er überwältigt, aber es überleben alle, ja. Und das führt dann aber, dieser Moment ist wie eine Katharsis, die dann zu einer kompletten Abkehr führt, das Endbild ist dann, zeigt dann diese Familie, die sich einen neuen Wohnort geschaffen hat, nämlich im Freien unter einer Autobahnbrücke. Also im Grunde in so einem Third Place, wo sie dann auch vereinzelte Möbel hingestellt haben, aber das Haus existiert nicht mehr. Und das ist das erste Mal auch, also quasi in diesem Rauskommen aus diesem Traum, aus diesem Haus, dass sie sich überhaupt als Familie sehen und begegnen können. Und der Film bietet eine Möglichkeit, aber er ist auch aus den 80ern. Vielleicht hatte man damals noch mehr Zuversicht oder man wusste nicht genau vielleicht, wie stark diese Mechanismen sind, die uns in solche Positionen treiben. Ich glaube, da ist das Bewusstsein heute viel, viel höher und eigentlich ehrlicher zu sagen, hey, also so wie es jetzt gerade ist, gibt es eigentlich gar keine Alternative dazu. Aber wie gesagt, vielleicht als Ratschlag mal diesen Film wieder zu schauen. Der wurde jetzt übrigens von Rapid Eye Movies neu rausgebracht in der restaurierten Fassung auf der Blu-ray mit der Pappschuberle, habe ich gesehen. Kann ich jedem nur empfehlen. Die Familie mit den umgekehrten Düsenantrieb.
Neben Eiswaffeln auch natürlich die Pappschuber für eure Blu-rays da draußen. Ja.
Ich finde noch eine Sache, mir fällt das gerade so auf. Da ist tatsächlich ein Film, der einen erschlägt. Und dann, wenn man so weiter drüber nachdenkt, erkennt man dann doch immer noch mal so ein paar Symbole, die sich spiegeln oder so. Eine Sache, die mir noch gerade so auffällt, weil ich hatte das ganz vergessen, Lukas, diese Episode.
Ganz kurz, ich muss hier rangehen ans Telefon, Sekunde.
Ja, ich sehe auch gerade bei mir, wird vor dem Fenster jetzt gebohrt, glaube ich.
Mhm.
Ich hoffe, ist das nicht so laut?
Ich höre gar nichts.
Ja, noch nicht. Ich sehe so. Gerade, die Leute halten ihn wohl schon. Ich glaube, es geht um Vogelhäuschen.
Naja, das ist mein Film. Killkommando.
Gleich kriegt die Bohrmaschine durch den Kopf.
Das wird mit ganz interessanten Mitteln. Ja,
ey, man könnte so wahnsinnig wenig gewinnen, egal welchen Job man will, mit dem man mich aus dem Weg räumt. Das wäre so nutzlos.
Der Film hat noch so eine weitere Symbolik, die ich interessant fand. Und ich hatte nämlich diese Episode vergessen, Lukas, als die Frau mit dann ihrem Chef da, ne, von dieser Zahnarztpraxis dann auf diesem Ball ist. Mhm. Und die haben alle dieses klassische Indianer in Anführungsstrichen Kostüm an quasi. Und der Film hat so eine koloniale Ebene auch, weil sie sagt ja dann später, als ich das dann hatte, haben sich dann alle so angezogen wie die bei uns, was sie nervig fand, was aber auch schon wieder dieses Solidaritätsding eigentlich so zeigt, ne? Und das sind ja auch Unterdrückte quasi gewesen. Und sie sagt dann, naja, du solltest eigentlich als John Smith gehen. Und das ist ja auch, also Pocahontas und John Smith, einerseits kann das als eine Befreiungssache gelesen werden, andererseits kann das gerade daran gesehen werden, dass man sich wieder so mit dem Ausbeuter eigentlich zusammentut. Ja, also dass dieses ganze System ist eigentlich so dieses Flirten mit dem Ausbeuter, so das Unterwerfen unter die Mächtigen oder umgekehrt, die Ausbeutung selbst ist so das Problem. Und das ist ja auch ein Bild, was wir haben, wenn er die Waffe nimmt, die von seinem Großvater, glaube ich, war oder so, der im Vietnamkrieg ja war, da ist ja Südkorea auch auf dieser Ebene der USA gewesen. Also es ist quasi auch ein kolonialer Krieg, der da quasi geführt wurde. Und wir haben am Ende halt so quasi diesen Kolonialismus gegen die Natur eigentlich. Mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist ein Widerspruch, dass er in der Papierindustrie arbeitet und einen Bonsai-Baum hat. Man kann natürlich auch sagen, klar, das ist natürlich eine Kreislaufwirtschaft, die irgendwie funktionieren muss. Aber das hat der Film schon so in Teilen, dass er macht es nicht wie David Lynch in Twin Peaks 3, dass dann wirklich die Atombombe so irgendwie gezeigt wird, nochmal irgendwie eine halbe Stunde. Aber ich finde, er hat schon so an Teilen so solche Bilder, bei denen man merkt, es liegt eigentlich an was anderem, an so einer generellen Ausbeuterlogik, die nicht nur zum Beispiel halt, und das gibt es ja auch heutzutage Marxisten, die das sagen, nicht nur dem Arbeiter gegenüber ist, sondern der Natur selbst. Ne? Also diese Extraktion eigentlich ist das, was schon eigentlich vorher anfängt. Und das ist so ein bisschen hier als Grusel hier so drin eigentlich. Finde ich ganz gut.
Und du hast natürlich auch recht, dass der Wohlstand einer, sagen wir im weitesten Sinne, sowohl von westlichen als auch zum Beispiel von südkoreanischen Mittelschichten natürlich auch zu tun hat mit Kolonialvergangenheiten, mit der Gewalt, die Leute vorher verdrängt hat. Also diese Besitzstandssicherung ist halt eben auch ein Echo von einer anderen Zeit immer. Aber ich finde das ganz interessant, wenn du hier sagst, okay, Memo hat am Anfang gesagt, die Figuren werden nicht ausverkauft und es geht hier jetzt auch so ein bisschen darum, wie ernst nehmen wir die Figuren. Ich muss an einen Filmemacher denken, bei dem diese Unterdrückung und diese Gefahr der Systeme auch immer präsent ist, aber ich das Gefühl habe, die Figuren, denen wird viel mehr Würde im Umgang damit zugestanden. Und das kann man natürlich anders sehen, aber bei Akiko Kaurismäki gibt es ja auch ganz viel Arbeitslosigkeit. Und er hat einen Film, Wolken ziehen vorbei, aus dieser Trilogie Der Verlierer, der genau davon handelt, von jemandem, der irgendwie den Job verliert und jetzt so sucht und so. Und auch die Gefahren, die damit einhergehen. Und da habe ich immer das Gefühl, der lässt diesen Figuren so viel mehr Raum, so viel mehr Welt. Also das sind ja auch immer so Abwandlungen bei ihm, so des Tramps, das sind so Chaplin-Variationen. Und ich habe das Gefühl, dass es zum Beispiel auch ein Filmemacher gewesen, der den weniger so ein Zusammenbrechen unter diesem Druck zugesteht, sondern denen eine Möglichkeit gibt, zu suchen nach ihrem Platz in der Welt. Die erlebe ich viel weniger alternativlos irgendwie, auch wenn die natürlich immer was Stoisches haben und es da auch viel um Resignation geht, habe ich trotzdem das Gefühl, die haben mehr Freiheit, vielleicht auch diese Form. Ich glaube einfach, dass es die Form von Park Chan-wook immer ist, Leuten fast schicksalhaften Platz zuzuordnen, und wenn sie unter irgendeine Macht kommen, dann ist das auch eine Macht, die der Entsprechung von Regie irgendwie entspricht. Also ich denke zum Beispiel an Oldboy, wo wir ja mehr oder weniger Odessu dann halt unter die Kontrolle eines bösartigen Regisseurs, der ihm Aufgaben und Bewegungen zuweist und der ihn die ganze Zeit filmt halt irgendwie. Und da habe ich das Gefühl, so vielleicht ist diese Art zu inszenieren bei jemandem wie Aki Kaurismäki eine, die mehr von der Freiheit dieser Figuren erzählt.
Ich glaube, was Kaurismäki unterscheidet, ist, dass es Figuren sind, die auch alleine sind und dadurch auch die Möglichkeit haben, ähnlich wie ein Drifter oder ein Cowboy, der auf der Ranch nicht mehr gebraucht wird.
Aber sie finden oft Leute, oder?
Sie finden, aber ich glaube, wenn du Familie hast und nicht ohne Grund, ist ja auch der Schuhverkäufer, glaube ich, ein Familienvater, oder es wird kurz erwähnt, bist du natürlich in ganz, ganz anderen Zwängen drin, als wenn du alleine bist. Weil natürlich Träume oder die Vorstellung eines Ideallebens auch immer alle deine Familienmitglieder in Geiselhaft bringt oder mitbringt, ja, dass du sagst, mein Kind hat eine gute Kindheit, weil ich ihm Cellounterricht geben kann, oder mein Sohn hat eine gute Kindheit, weil ich ihm das und das gönnen kann. Da bist du, ne, du übernimmst quasi, dein Traum ist du musst nicht nur die Verantwortung für deinen eigenen Traum übernehmen, sondern den, der quasi die ganze Familie ergreift. Und bist dann vielleicht sogar bereit, die Affäre deiner Frau mit dem Tennislehrer zu dulden, wie er es ja tut in No Other Choice, solange dafür dieser Traum in irgendeiner Form erhalten bleibt.
Das ist interessant, weil die gibt es, glaube ich, nicht, oder diese Affäre, aber man denkt es die ganze Zeit, ne? Es ist so ein bisschen so, ist das, diese Ebene ist ganz interessant. Also es ist natürlich auch was hier auf so Männlichkeit an sich anspielen soll. Dieser ständige Angst, dass die Virilität auch noch verloren geht. Oder sobald man den Status nicht mehr hat, den man auch durch Virilität quasi sich auch erringen muss, aber sobald man den auch nicht mehr hat, dann geht es damit auch zu Ende. Ne? Und dann muss man auf einmal genau in diesen Unterhosen wühlen und sowas. Und das wird ja gespiegelt durch den einen, den er umbringt, dessen Frau ihn wirklich betrügt. Ne? Also da sehen wir immer so auch diese so Ausformulierung. Aber Lukas, ich finde das wirklich eine interessante Frage, bei der ich gar nicht so ganz an ein Ende komme. Diese Form von Park Chan-wook, ist die auch so erdrückend wie das System? Ist das auch irgendwie eine Ausbeutung oder so? Ist da auch was drin, wo wir sagen, das ist auch so totalitär, dass es irgendwie anstrengend ist? Aber einerseits haben wir das Gefühl, das Kino ist total fluide, also dauernd passiert irgendwas und immer bewegt sich was. Und gleichzeitig haben wir das Gefühl, es ist darin gerade erstarrt, in dieser ständigen Bewegungswut, die eigentlich so in allem ist, in diesem ständigen Tricksen die ganze Zeit. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, also für mich gewinnt der Film, sage ich mal so, wenn ich den sehe, als eigentlich einen sehr depressiven Film über den aktuellen Stand, der mich aber unglaublich irritiert und nervt. Und dann kann ich sagen, ja, dann ist es vielleicht wirklich so, wie die Situation gerade, wo die einen sagen, mach alles mit KI, und die anderen sagen, nee, du musst noch als Mensch das machen, und die dritte Person sagt, willst du nicht mal auch ein Kind vielleicht bekommen, und was ist eigentlich mit den Cellostunden und so. Also wenn das wirklich, wenn man das so sieht als Abbild von jetzt. Aber irgendwie ist es fast, es ist ja gar kein AI-Slop, weil das alles so selber gemacht ist, aber irgendwie wirkt es auch fast so, wenn man so viel auf die Leinwand schmeißt, als wäre es irgendwie wahllos, obwohl es so dezidiert konstruiert eigentlich ist. Das ist ein ganz komisches Gefühl, was ich bei diesem Film noch schlimmer hatte als bei Decision to Leave. Aber Decision to Leave mochte ich ja eigentlich. Und da fand ich ja noch, war ja das Verwirrspiel Teil der Handlung. Also was macht diese Frau? Wer ist sie? Wie laufen die Ermittlungen und sowas? Da hat das für mich voll gut gepasst, dass der Film auch formal die ganze Zeit versucht, einen zu verwirren. Dieser Film will dich ja eigentlich gar nicht verwirren, weil das ja eigentlich recht klar ist. Gut, vielleicht doch. Aber ja, das finde ich irgendwie so interessant hier bei ihm.
Es gibt auf jeden Fall eine spannende Multiperspektivik, und gerade die Arbeit mit diesen ganzen Displays, mit den iPad- und iPhone-Oberflächen und den Kameras und wer ist wann, wie gut über eine Verbindung zu hören und so, das war zumindest in Ansätzen interessant. Und ich fand es hier auf jeden Fall auch lebendiger und vitaler, als das zum Beispiel bei Decision to Leave war, weil da stand es für mich schon stark auch dieser, sagen wir, Liebesbeziehung, die da erzählt werden sollte, dieser scheiternden Liebe irgendwie im Weg. Und hier hatte ich schon das Gefühl, wir sehen natürlich genau das, was am Ende dann nochmal zu Ende erzählt wird, dass die Menschen verdinglicht werden und die Dinge vermenschlicht. Also, dass irgendwie uns diese ganzen Kameras von überall anblicken. Ich weiß nicht, ob das nur in der Costa Gavras-Version drin ist, wo er die ganze Zeit so diese Überwachungskameras anguckt bei dem ersten Bewerbungsgespräch. Nee, das stimmt, das ist ersetzt worden durch dieses Blenden vom Licht irgendwie. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der hier auch irgendwie dran ist. Dieses Gefühl, so man verliert sich da an bestimmte Aspekte der Welt. Ich wollte vielleicht noch kurz zu der Affäre sagen, dass ein anderer Pfad, der uns nochmal beweist, dass es natürlich eigentlich eine andere Auswahl gibt, natürlich die Erfahrung seiner Frau ist, oder? Die eigentlich ja dann anfängt, halbtags zu arbeiten in dieser Zahnarztpraxis. Klar, da ist dann sofort die Angst, oh, wir wissen alle, was in den Fernsehshows zwischen Arzt und Assistentin passiert. Vielleicht ist das hier ja in der Klinik auch so. Aber die Frau hat viel weniger Ego, viel weniger unnötiges Bravado, dass sie irgendwie, viel weniger zu beweisen, sondern als sie ihre Kollegin da trifft, die von früher so fragt, ach, das machst du jetzt hier, dann sagt sie, ja, ja. Und sie arbeitet dann halt weiter als Zahnarzthelferin einfach da. Und das, finde ich, ist ja auch natürlich irgendwie diese Art von Umgehen, sich arrangieren, Stoizismus irgendwie, den wir jetzt in so neuen Bewegungen immer Männlichkeit zuschreiben und so der harte, stille Typ, Gary Cooper irgendwie. Aber eigentlich sind das in den meisten Fällen natürlich dann halt Frauen wie die, die halt einfach sagen, okay, ich guck jetzt, wie ich mit dem Schicksal, das mir zugewiesen wird, umgehen. Und man kann einerseits sagen, okay, da ist wenig revolutionäres Potenzial drin, aber da ist natürlich auch nicht diese lächerliche laterale Zerstörung von anderen, die man als Konkurrenz wahrnimmt, die aber eigentlich Verbündete
aber sein könnten. Aber es gibt dann sowas Prostitutives auch irgendwann, oder? Als sie dann sich den BH auszieht und mit diesem Typ redet, bevor er dann, genau. Das fand ich eine komische Stelle, weil dann kommt ja dann doch er und markiert dann doch so den coolen Typ, der jetzt sagt, wir wollen dein Geld nicht und wir behalten das Haus und so. Und kurz vorher ist sie doch aber auch eventuell bereit, mit dem zu schlafen, damit irgendwie dann sie doch das Haus noch behalten können oder sowas. Ja. Das fand ich irgendwie auch eine seltsame Szene.
Musste die ganze Zeit an Breaking Bad denken, dass ja auch so ganz stark diese Männlichkeitsfrage da in den Raum wird und die ganze Zeit irgendwie die Frage hat, irgendwie wie sehr ist seine Ehefrau mit wem fremdgegangen und wie sehr bekommt er dadurch, dass er jetzt wieder Verbrechen begeht und dadurch irgendwie so Ausdruck hat und Testosteron und so, dann schläft sie ja wieder mit ihm und so. Also das ist auf jeden Fall auch eine Serie, die ich irgendwie als vielleicht ähnlich angelegt erlebt habe, nur halt zerdehnt dann über 5 Staffeln, 6 Staffeln.
Ja. Aber es macht ja auch Sinn. Also es macht ja oder gibt Sinn, dass, weil er erzählt ja ein gesellschaftliches Problem und kein individuelles, dass das irgendwie nur ihn ergreift. Und jeder nutzt ja die Werkzeuge, die ihm zur Verfügung stehen, um irgendwie in diesem kapitalistischen System an sein Ziel zu kommen. Bei ihm ist es die Vorstellung von eben Probleme körperlich zu lösen, indem er nämlich Leute um die Ecke bringt, ja, und rauszieht in die Welt wie so ein Jäger. Und bei ihr ist es halt der Körper oder die Sexualität, die ja gerade im Noir-Kino schon immer in irgendeiner Form als Waffe eingesetzt wurde.
Und es ist nicht klar, ob sie bei ihm bleibt, oder? Also ob sie dann am Ende das alles, weil sie wird ja dann auf eine Art irgendwie degradiert als Mitwisserin, die das dann schluckt quasi, um den sozialen Status zu behalten, aber man weiß nicht, ob sie das wirklich durchziehen wird.
Ja, aber es geht auch um ihr Nest. Es ist auch ihr Nest, um das es da geht. Und deswegen, ich glaube, wir haben eigentlich so ein bisschen so einen Spiegelcharakter, der halt mit unterschiedlichen Mitteln kämpft. Aber ich muss noch mal ein bisschen zurückgehen, weil ich habe so eine grundlegende Frage an euch, weil ihr jetzt auch so öfter von einem, oder Christian, du auch von einem Stil gesprochen hast, der dich halt erschlägt. Ich glaube, man muss ja erstmal zugestehen, dass auch Chan-Wook Park nach so vielen Filmen und in so einem Alter einfach schlichtweg Manierismen hat, und sicherlich auch Entscheidungen trifft, die jetzt nicht unbedingt irgendwie komplett aus dem Text heraus generiert werden, sondern Ideen, die ihm als Filmemacher, als visuell denkende Menschen gefallen. Und das zieht sich nämlich durch alle seine Filme, ganz unabhängig davon, in welcher Zeit sie spielen oder in welchem Genre sie verortet sind. Also er ist ja schon immer einer, der großen Gefallen gefunden hat an kunstvollen Übergängen, und die kann man dann irgendwie als sehr erzwungen sehen, aber man kann sie auch vielleicht einfach als eine Art frische Idee, sag ich mal, irgendwie annehmen, um sich selbst auch als Filmemacher bei Laune zu halten. Aber ich hatte bei diesem Film niemals das Gefühl, dass ich erschlagen wurde mit einer Wahllosigkeit der Mittel. Weil klar, es gibt Szenen und auch Sequenzen, die dann so ein bisschen raushallen, wie zum Beispiel diese Szene, wo er sich mit seinem nächsten Opfer betrinkt und wo wir sogar irgendwie eine POV von einem Schnapsglas im Bierglas haben, hat, glaube ich, auch Chan Wook Park jetzt öfter in Interviews so ein bisschen so eine Anatomy of a Scene selbst hingelegt, was sie sich da Shot by Shot gedacht haben. Und klar, er ist auch ein Storyboard-Regisseur, aber ich finde, dass solche Momente durchaus gezielt partiell eingesetzt werden, aber nicht den Film quasi so überlagern, dass man eigentlich das Gefühl hat, ich komme hier nicht mehr mit. Weil die meisten Dialogsequenzen sind ganz klassisch aufgelöst und der Film hat sehr viele Dialoge. Der setzt voll auf Top-Shots, um sich Übersicht zu verschaffen über Ortschaften, also Establishing-Shots. Der weiß, wann er fahren muss, aber er hat niemals, sage ich mal, dieses Guy Ritchie-hafte, was dann, wo man irgendwie merkt, okay, hier ist die Ambition da wirklich in jedem Moment dieses Films irgendwie mit einer standardisierten Form zu brechen, sondern er nutzt das dann doch eben auch wie ja, ab und zu mal so einen kleinen Kick reinzugeben. Deswegen meine Frage nochmal an euch, also wann habt ihr dieses Gefühl der Überforderung gehabt und hat euch das wirklich den Film so durchgehend irgendwie schwierig erscheinen lassen?
Ich hatte schon das Gefühl, er will immer aus jeder Szene noch so einen Effekt rausziehen, bei dem ich nicht ganz verstanden habe, was es jetzt ist. Also zum Beispiel gibt es die Szene, in der er diesen Schlangenbiss dann hat und dann kommt diese Frau und dann fällt er hin und dann hängt sie oben bei ihm am Bein und saugt das da dann so raus und dann ist schon ein großes Gekreisch und dann wird er angerufen von seiner eigenen Frau und dann hält er das Handy hoch und dann sieht man ihn in FaceTime mit der Frau und im Hintergrund, wie diese andere Frau dieses Gift aus diesem Schlangenbiss rauszieht. Und dann sehe ich das so und denke so, was ist jetzt, warum ist das jetzt, also diese Szene jetzt so ein Brimborium an Inhalt und Form irgendwie.
Aber das
irgendwie
ist so, ja, Slapstick. Das ist ja eigentlich so eine klassische Slapstick-Situation, dass er anruft, natürlich genau in der Situation kommt, wo die denkbar schlechteste ist. Und ich jetzt, wo ich Slapstick sage, ist natürlich, ich glaube auch, also gerade Hongkong-Kino hat ja oft solche merkwürdigen Genre-Mischungen angeboten, die eigentlich nicht wirklich gut zusammengingen. Und aber gut, haben wir auch. Ich meine, letztlich, was Chaplin gemacht hat, ja, also mit sowas wie moderne Zeiten, ja, wo ja auch der Mensch halt in so eine Maschinerie gerät, ja, und Opfer der Industrialisierung wird, hatten wir das drin. Aber vielleicht ist das so das Hemmnis, dieses Gefühl von der Überforderung, weil dieser ständige Slapstick-Fluss, der sich wirklich durch den ganzen Film zieht, ist die Frage, wie dieser mit einem ernsten existenziellen Thema zusammenzubringen ist, das, wo wirklich unsere Existenz mehr oder weniger auf dem Spiel steht. Ja. Vielleicht ist das, vielleicht erzeugt dieses, ne, Öl mit Wasser mischen, ein Gefühl von einem, oder vielleicht versucht man den Film dadurch irgendwie dauerhaft in so einer Sortierungsschleife als Zuschauer oder einer Einordnungsvortex gefangen,
ist er da auch
aus
so
der man
zu
nie rausfindet für. Und dann so erschöpft ist irgendwann, weil man eigentlich zwei Dinge zusammenbringen soll, die man aufgrund der gravierenden Situation, in der wir nun mal sind, eigentlich nicht zusammenkriegen kann.
Vielleicht ist es einfach zu schrill und nicht so meine Humortemperatur, also weil man das Gefühl hat, er schleicht sich die ganze Zeit an und dann eskaliert es auf so eine Art, die ich manchmal beeindruckend finde, wie das auf einmal die Musik so laut ist und man sich das dann über die Untertitel erschließen muss, aber die mich nicht so richtig lachen lässt. Höchstens wirklich ein formelles Lachen, dass ich denke, witzig, dass er das jetzt so gemacht hat, irgendwie, ist ja irgendwie albern. Aber ich glaube, so als Slapstick, Karlauer Film funktioniert da für mich nicht.
Total. Ich finde, du hast es ja schon richtig gesagt, er hat irgendwann seine Manierismen entwickelt. Ich glaube, die Aufgabe als Künstler ist dann irgendwann, den richtigen Rahmen, die richtige Verwendung für seine spezifischen Tendenzen und Impetusse irgendwie zu finden. Und natürlich haben wir eine Entwicklung, er arbeitet jetzt anders im Stil. Ich würde sagen, früher war er jemand, der viel stärker von der einzelnen Kamerabewegung, von der Fahrt gedacht hat. Der Höhepunkt davon ist sicher sein Beitrag zu Three Extremes, Cut, über dieses Fingerabschneiden, Fallen, Saw-Ding, das ja wirklich nur noch aus völlig grotesken und übersteigerten Kamerabewegungen besteht. Und spätestens seit der Sympathisant seiner Serie ist er, würde ich sagen, vor allen Dingen Montagekünstler, der damit arbeitet, aufwendige, elaborierte Überblendungen, Match-Cuts und irgendwie so Doppelbelichtungen zu finden. Ich meine, hier sehen wir das ja gerade total oft, gerade wenn er die Leiche begräbt und das dann parallel geschnitten wird und auch montiert wird über den Moment, in dem seine Frau im Garten vielleicht gräbt und dann so eine Parallelisierung der Denkprozesse irgendwie stattfindet. Und ich finde halt, es gelingt ihm vergleichsweise selten, seine Ideen, seine Zugänge, seinen Formwillen so besonders gut auf seinen Stoff zu packen. Und das ist, finde ich, eine ganz andere Art von Zweiteilung. Also ich meine, wenn du von Hongkong sprichst, da denke ich an sowas wie Heart of the Dragon, wo dann irgendwie Jackie Chan seinen üblichen Schabernack treibt und danach muss er sich um Sammo Hung als seinen geistig irgendwie behinderten Bruder irgendwie kümmern und es steht halt nebeneinander und man denkt sich, warum ist das ein Film und nicht zwei? Und hier versteht man natürlich, dass es auch immer so, es ist gleichzeitig tragisch und lustig, es sind gleichzeitig lächerliche und mitleidswürdige Figuren, aber ich finde einfach, er setzt das dann zu oft so in die Leere hinein ein und so habe ich die ganze Zeit das Gefühl, er ist fast ideologisch, also er ist fast wie Zucker, der irgendwie halt auf den Schmerz gestreut wird und der Humor ist irgendwie das, was uns das alles erträglich macht und das gibt mir noch mehr das Gefühl, dass es eher so ein Galgenhumor als ein befreiendes Lachen ist einfach.
Aber das sehe ich auf jeden Fall auch, ja. Manchmal ist es wirklich wie so ein kleiner Furz, also wird zum Beispiel die Familie umarmt sich und dann die Sonne geht unter Schnitt, irgendwas wird so die Spüle runtergespült so von, und dann soll das heißen, ja, dieses Leben, das geht jetzt ins Klo so ungefähr. Denkst du so, ja, gut, okay. Egal, wir haben viel drüber geredet, ich finde, wir haben viel aufgemacht. Was würdet ihr jetzt sagen, abschließend, ich kann mir eure Antworten denken, ich frage trotzdem, Lukas, muss man No Other Choice von Park Chan-wook gesehen haben?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt sehr viele Filme, die etwas Vergleichbares tun. Ich glaube, wenn man ein gesteigertes Interesse hat an Park Chan-wook wie ich und irgendwie dem schon länger folgt, dann ist es interessant zu sehen, wo er sich hinbewegt. Aber sowohl als Gegenwartskommentar als auch als einfaches klassisches Unterhaltungskino erreicht er einfach nicht ein Level von Satisfaktionsfähigkeit. Also ich sehe das eher als einer seiner missrateneren Filme, aber ich bin natürlich weiterhin interessiert an dem, was er macht, aber ich darf auch irgendwie jetzt nicht hingehen und den ewig mit mir weiter rumschleppen. Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, er liefert nur noch solche Filme, dann muss ich irgendwann aufhören, das zu schauen, weil es mich nur noch enttäuscht.
Memo, was hast du?
Ich sehe das ganz anders als Lukas. Es ist nicht nur ein Film, den man gesehen haben muss, sondern ich gehe jetzt all in. Es ist vielleicht sogar einer der besten Filme des Jahres. Ich glaube, der Film ist vom letzten Jahr, aber vom letzten und diesen Jahres. Also 25 ja. und 26.
Wir werden
und,
Daniel Schröcker dieses Jahr damit nerven.
Ja, das ich muss nichts fragen.
Lukas, so ist es nicht mein Stil, aber Lukas hat auch nicht so viele Filme gesehen wie ich. Und deswegen so? Kann man da, muss man das jetzt nicht so ernst dem, was der da ja, jetzt gerade da gesagt hat.
Ja. Ich finde, man muss ihn nicht gesehen haben, aber ihr habt ja eh keine andere Wahl. Der ist jetzt im Kino, ne? Also, da können wir dann sehen, wie ihr den fandet. Aber vielleicht kriegt man damit anders. Ich fand ihn in großen Teilen auch ärgerlich, aber inhaltlich spannend darüber zu reden. Deswegen ist für mich ein bisschen eine Blackbox, ob Leute den mögen oder nicht. Vielleicht könnt ihr den mehr abgewinnen als ich. Ich konnte das nicht so.
Ja, guck das mal eher als Wuthering Heights von Emerald Fennell oder sowas.
Ja, da habe ich mega Bock drauf natürlich. Das geht. Dass jede weitere Rezension, die sagt, es ist überhaupt nicht wie das Buch, denke ich mir, super, ich bin gespannt. Okay, wollt ihr am Ende noch irgendwas sagen, kurz was empfehlen? Ich glaube, Memo, du musst gleich los. Ich habe hier diesen Housemaid-Film geguckt, den Yannick empfohlen hat. Ich hatte schon noch großen Spaß, muss ich sagen, damit. Und frage mich tatsächlich, in dieser Horror-Renaissance, die wir gerade haben, ist vielleicht doch auch einfach das 2000er-Twist-Kino jetzt zurück, wo es doch auch ganz viele so seltsame Filme gab. Es gab mal mit Robert De Niro so einen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, wo er dann auch da gab es dann auch so einen Twist mit so einer Familie und so einer Tochter und so, also so Horror-Adjacent-mäßiges Twist-Kino. Ich glaube, das kommt echt jetzt in großem Stil zurück. Housemate mit Sydney Sweeney fand ich schon auch wirklich witzig, was da alles aufgefahren wurde. Habt ihr noch irgendwas am Ende, Memo?
Die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb.
Ja.
Bleibt dabei. Das ist ein toller Film.
Einerseits Wolken ziehen vorüber von Aki Kaurismäki fand ich einen tollen Film und funktioniert, glaube ich, auf ähnliche Weise. Und ich war tatsächlich auch, der Film ist ja Oscar-nominiert, deshalb war ich so ein bisschen skeptisch, Kokuo von Sang-il Lee über die Karriere eines Kabuki-Schauspielers, dachte ich zuerst, okay, das wird jetzt so etwas ausgedehntes, klassisches Ausstattungskino und das ist auch nicht falsch, das ist irgendwie alles so ein bisschen klassisch und aufgeblasen, aber der hat trotzdem irgendwie bei mir gewirkt und die Beziehung, die er erzählen will, die Emotionen, die er melodramatisch aus diesem Stoff ringen will, zwei Menschen, zwei Kinder, die irgendwie das ganze Leben nebeneinander her existieren, einer, der so eines ermordeten Yakuza, der jetzt adoptiert wird von einem großen Schauspieler und der andere, dessen leiblicher Sohn, das hat für mich schon erstaunlich gut funktioniert und wenn der demnächst hier ins Kino kommt, schaut euch Kokuo an. Ich fand ihn gut.
Ach, bestes Make-up und Hairstyling. Ich habe gerade gefragt, wo ist der denn nominiert? Habe ich gar nicht gehört. Ah, in dieser Kategorie. Interessant, interessant.
Ja, ja. Gut, dann haben wir das. Also das ist auch, die Kostüme sind wahrscheinlich auch der Hauptgrund für viele, das zu gucken. Aber es gibt auch ein bisschen mehr.
Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, Mimo, dass du mal wieder hier dabei warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gern.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.